Warnung: Inhalte dieser Folge könnten auf das ein oder andere Hörerherzchen verstörend wirken. Wenn dich Themen wie Kannibalismus, Störung der Totenruhe, Nekrophilie und Folter triggern, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen oder sie mit jemandem zu hören, mit dem du offen über deine Emotionen sprechen kannst. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was einem eine Gänsehaut beschert. Und meine lieben Freunde der Sonne, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber Kunst bildet da keine Ausnahme und kann auch für eine Gänsehaut sorgen. Aber für was für eine?
Ich bin sehr gespannt, als du gesagt hast, das Thema heute ist Kunst.
Erstmal Verwirrung.
Okay.
Nee. Also Abgründe werden sich in dieser Folge auftun. So viel kann ich schon mal verraten. Heute wird's zwischenzeitlich einfach auch richtig ehrenlos, aber okay. Auch schön und romantisch.
Oh wow.
Es ist eine wilde Mischung heute. Wie ihr wisst, durften wir letztes Jahr bei der Late Crime Show zu Gast sein. Das war unser erster Live-Auftritt überhaupt und wirklich eine unvergessliche Erfahrung.
Das war mega spannend.
Ja. Und am 31.10.2024 geht die lange Nacht des True Crime erneut an den Start. Und zwar, wie gehabt, in der Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf und Freunde dieses Line-Up. Auf der Bühne werden sein die Rechtspsychologin Lydia Benecke, habe ich auch schon mal live gesehen, Frau hat es einfach nur drauf, und ihre Kollegin Sarah Koldehoff mit ihrem True-Crime-Podcast Funk der Fall. Niemand Geringeres als Rechtsmediziner Professor Dr. Zokos. Wenn ihr noch nie den Vortrag eines Rechtsmediziners besucht habt, dann tut das unbedingt. Das war damals einer der spannendsten Vorträge, den ich je besucht habe. Dann Macht und Millionen und last but not least unsere lieben Kolleginnen Marike und Amanda von Puppies and Crime. Auch die beiden durften wir uns ja letztes Jahr in Köln schon live ansehen. Und was soll ich sagen, die beiden haben das einfach nur gerockt. Das war eine so schöne Stimmung im Publikum und der Fall war super spannend. Und die beiden haben das einfach nur wahnsinnig gut gemacht.
Und sie sind totale Herzchen.
Absolut, wirklich. Drückt sie einfach ganz doll, wenn ihr sie, vorausgesetzt, sie möchten das. Doch, die möchten das. Naja, ihr seht also, das Line-Up dieses Jahr für die Late Crime Show ist richtig fett. Und ganz ehrlich, ich würde selber gerne hin, aber dieses Mal auf der Publikumsseite. Und wenn ich das zeitlich irgendwie hinkriege, dann setze ich mich da auch ins Publikum.
Ich würde sagen, ich auch, aber ich bin im Urlaub.
Ja, gut, dann gehe ich halt ohne dich.
Also du könntest ja auch alleine gehen, weil ganz ehrlich, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, dann, dass irgendwie alle aus der Blase zusammenkommen und zusammen diesen wunderbaren Abend genießen.
Das ist wie ein Klassentreffen, Treffen voll von Gleichgesinnten.
Auf jeden Fall. Ja. Und ihr werdet auf jeden Fall sicher auch die Gelegenheit haben, noch Bücher euch signieren zu lassen, Autogramme zu holen, euch die ein oder andere Umarmung zu sichern oder ein Bild zu machen oder sowas vorne im Foyer. Also haben wir es letztes Jahr gemacht. Mhm. Und es ist irgendwie insgesamt konzeptionell einfach so eine ganz, ganz runde Sache und wird ganz sicher ein ganz wunderschöner Abend. Tickets könnt ihr schon kaufen. Mhm. Und zwar bei Eventim oder Westticket zum Beispiel. Und wenn ihr am 31.10. an Halloween, passender geht's ja wohl überhaupt gar nicht, noch nichts vorhabt, dann guckt mal in der Folgenbeschreibung nach oder in unserem Linktree. An den kommt ihr auch über unsere Instagram-Bio und da findet ihr dann einen Link, mit dem ihr 13% auf euer Ticket sparen könnt. Also es gibt wirklich keine Ausreden mehr.
Nein, geht dahin. Ja, wirklich.
Es
wird ein wunderschöner Abend und die Moderation ist ja auch so zauberhaft gewesen und so. Und das ist irgendwie es ist eine super schöne Mischung aus lustig, gute Unterhaltung, aber eben halt auch die nötige Ernsthaftigkeit, die True Crime eben mit sich bringt und damit natürlich auch die Spannung.
Voll.
Also ich freue mich mega drauf und wer weiß, vielleicht sehen wir uns da ja sogar. Kunst liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Und diese Betrachter, das sind heute in diesem Fall wir und ihr da draußen. Wir werden euch hier gleich also quasi virtuell durch eine Kunstausstellung führen. Ein Horrorkabinett des Grotesken und Absurden. Und doch würde ich gerne kurz vorher, bevor wir richtig einsteigen, einen Blick auf den Kunstbegriff werfen und mal gucken, ob wir dieses Konzept wenigstens ein bisschen eingrenzen können, in der Hoffnung, dass uns das die Einordnung und vielleicht auch die Bewertung der Werke, von denen wir gleich hören werden, ein bisschen erleichtert. Mhm. Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Und im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeiten benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt und das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Tritt's den Tisch um?
Ja, ich muss gerade schmunzeln darüber. Ja? Das ist so, ohne eine Funktion. Das ist das Ergebnis eines Schaffensprozesses, der am Ende keine Funktion erfüllt.
Naja, aber das finde ich auch, Kunst hat ja schon eine Funktion.
Ich finde es witzig. Nein, nein, im Sinne von wahrscheinlich keine Funktion, im Sinne
so,
von einer Vorrichtung
der
oder so.
Der putzt nicht deine so, Wohnung oder
genau.
So. Ja, das ist wohl wahr.
Aber es macht nichts. Außer für schön. So,
ja,
es
oder
macht
auch
außer
für nicht
schön. Oder für nicht schön, um dann wieder, ja, okay.
Dann macht
aber
das,
keine,
macht ja doch
keine mechanische Funktion
ja,
oder so.
Ja, keine ausführende
ja,
Funktion.
Aber ich find's trotzdem
es ist einfach.
Ja.
Ja,
Kunst
okay.
Ist.
Ja. Ja, doch. Doch, sehe ich. Naja, das Kunstwerk steht jedenfalls meist am Ende des Prozesses, kann aber seit der Moderne auch der Prozess selbst sein. Ausübende der Kunst im engeren Sinne werden Künstler genannt. Das ist die oder eine der vielen offiziellen Definitionen. Da wir in Deutschland und anderen westlichen Ländern die Kunstfreiheit genießen, die in Deutschland durch das Grundgesetz Artikel 5 geschützt ist, gibt es aber auch einen juristischen Kunstbegriff, damit man eben einordnen kann, was genau unter die zu schützende Kunstfreiheit fällt.
Also so Urheberrechtsgeschichten und so.
Ja.
Geistiges Eigentum. Solche
ja, ich glaube, Kunstfreiheit
nee,
ist eher so,
du hast recht.
Ich darf das, weil das ist Kunst. Oder,
ja,
oder
nee,
kein,
nee, ich
also,
meine, also wenn es um, ach so, es geht um den Schutz der
auch,
Kunst. Und ja, okay, geistiges Eigentum bezieht sich ja auch auf Dinge mit Funktion. Um bei diesem Begriff zu bleiben, finde ich es immer noch scheißwitzig.
Auch, ja.
Okay.
Ja, um echt zu sein, habe ich mir hier eine genauere Ausführung des juristischen Kunstbegriffs erspart, weil Leute, also wirklich, es ist viel juristisches Blabla. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da selber nochmal einlesen. Ich glaube, das wird an der Stelle einfach zu trocken werden. Wichtig ist aber noch zu betonen, dass es uns frei steht, persönlich das als Kunst zu bezeichnen, was wir aus persönlicher Meinung heraus als Kunst erachten, ohne dass dies eine objektive Gültigkeit besitzt. Und demnach hat auch der Staat ausdrücklich nicht die Befugnis vorzugeben, was Kunst ist und was nicht.
Mhm.
So. Auf die Frage, ist das Kunst
oder
kann
das
weg? Gibt es also niemals eine eindeutige und erst recht keine richtige oder falsche Antwort. Das können wir uns merken. Kunst liegt immer im Auge des Betrachters und ist immer subjektiv.
Das finde ich irgendwie ganz schön.
Ja, aber auch ganz problematisch und das zeigt uns diese Folge.
Okay.
Ich werde dir heute wiederholt die Frage stellen, ist das Kunst oder kann das weg?
Toll.
Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wir fangen bei dieser Reise relativ harmlos an, wobei die Kunstwerke, die ich euch heute vorstellen werde, nach hinten hin immer grotesker werden. Ich würde aber vorschlagen, dass wir heute anders als beim letzten Mal mit Pias Geschichte anfangen, weil die einfach einen schönen Einstieg bietet und uns auch einfach schon mal so ein bisschen in die richtige Stimmung bringen wird. Solltet ihr kein Fan der Schreibkunst sein und fiktiven Geschichten nichts abgewinnen können, dann guckt man die Folgenbeschreibung, da habe ich auch Zeitangaben hinterlegt, mit denen ihr skippen könntet, wovon ich euch aber abraten würde, weil A, die Geschichte ist cool und B, auch irgendwie relativ ein gutes Sinnbild auch für die Frage, was ist Kunst und wie definiert sie das und wie empfindet man das und gibt einfach eine sehr passende Überleitung.
Und C, ich gebe auf jeden Fall Gas.
Ja, Pia gibt immer Gas. Leute, so wie ihr jetzt Pia lesen hört, habt ihr noch nie jemanden lesen hören.
Nee.
Aber no pressure.
Danke. Vielen Dank. Na dann gucken wir doch mal, was du da rausgesucht hast.
Ja, stimmt, du weißt das
Nein,
gar nicht, ne? Der Titel ist passend.
Ich überrasche mich selbst. Ja, der Titel ist passend. Sie heißt nämlich Kunst liegt im Auge des Betrachters. Am Anfang wendet sich die Autorin an die Leserschaft und hat ein kleines Vorwort mitgegeben. Das gibt's jetzt zuerst und dann steigen wir in die Geschichte ein.
Mhm.
Vergangenheit und Gegenwart sind eng verwoben und im ständigen Krieg miteinander. Und die Zukunft wird ungewiss bleiben, wie ein Hauch, der uns ab und zu im Tornado des Lebens umschmeichelt, um dann wieder beinahe spöttisch, spurlos zu verschwinden. Ich frage mich stumm, was er mir damit sagen will. Wer die komplizierten Bände zwischen den Zeiten verstehen will, muss sich natürlich eine Weile mit eben dieser Komplexität befassen. Es hilft nichts, wenn du irgendeinen langen Text auf irgendeiner Gruselseite ignorierst, nur weil er dir etwas Zeit stehlen könnte. Es hilft auch nichts, wenn du diesen Text einfach durchratterst, ohne deine Fantasie mitwirken zu lassen. Was haben die einzelnen Absätze zu bedeuten? Worauf weisen sie hin? Warum lache ich mir ins Fäustchen, während ich mir dein ratloses Gesicht vorstelle? Das hier ist wohl eher eine kleine Glosse, unscheinbar, unwichtig und unnötig hochgestochen formuliert. Vielleicht verändert sie ja auch deine Weltansicht. Wer weiß. Wer denkt darüber nach? Wen interessiert's? Weiter im Text. Text? Text. Text. Schmerz. Schmerz. Schmerz? Ich habe nämlich eine kleine Geschichte für dich.
Bitte nicht.
Ich kann mich nicht erinnern, warum, wann und wie, aber ich liege hier, bewegungslos, unter Schmerzen, die hoffentlich noch niemand vor mir ertragen musste. Ich kann fühlen, dass es hell ist, aber sehen kann ich nichts. Meine Augenlider sind zu schwer. Ich kann Stimmen hören, die wild durcheinander reden, aber verstehen, was sie sagen, kann ich nicht. Meine Ohren sind zu müde. Ich kann realisieren, wie Leute vorbeilaufen und manche sogar stehen bleiben, um mich zu betrachten. Aber um Hilfe rufen kann ich nicht. Mein Mund gehorcht mir nicht. Wer würde jemandem so etwas antun? Wer wäre barbarisch genug, um mir so etwas anzutun? Ich weiß es nicht.
Ich würde mir die Ohren zuhalten. Er beschreibt meine Situation einfach zu gekonnt, zu real. Ich habe mich doch damit abgefunden, dass ich nur träume.
Einige murmeln unglaublich, während andere ein kaum vernehmbares Igitt zischen. Eltern ermahnen ihre Kinder, Freundinnen tratschen miteinander, Herren unterhalten sich über die neuesten PS-starken Autos, die sie besitzen, und immer wieder höre ich das leise Klopfen von Händen auf Glas. Unterschiedlich laut und anhaltend, so als ob mehrere verschiedene Leute versuchen würden, mich aufzuwecken. Nun weiß ich zumindest, dass ich in einem Kasten liege, unter Schmerzen, ohne mich bewegen zu können. Das ist doch ein immenser Fortschritt, meint ihr nicht auch? Werde ich so mehr über meinen Aufenthaltsort erfahren können? Ich weiß es nicht.
Es ist wahr. Es ist wirklich so. Abgesehen von der Tatsache, dass ich sehen kann. Alles. Jeden. Sie ignorieren meinen tonlosen Hilfeschrei.
Die Qual ist beinahe überall, und dort, wo sie sich nicht einnisten konnte, fühle ich nur eine unangenehme Taubheit, wenn nicht sogar Leere, die mir langsam und schleichend beginnt, den Verstand zu rauben. Ist das die Hölle? Oder vielleicht nur eine Vorstufe davon? Bin ich so schlecht gewesen in meinem letzten Leben, dass nunmehr eine verschwommene Erinnerung ist? Ich weiß es nicht.
Erinnerung? Das habe ich lange nicht mehr. Nur kurze Bilder, die sich in meinen Verstand schleichen.
Es fühlt sich an, als wären meine Muskelstränge ineinander verdreht, die Knochen gesplittert und meine Venen herausgerissen worden. Mir fehlen sämtliche Nägel, Augenlider, selbstverständlicherweise auch Augen, Gelenke, Knorpel, Rückenwirbel, Haare, Lippen, vielleicht sogar mein Herz. Ich weiß es nicht.
Mein Herz fehlt, da bin ich mir sicher. Denn dort, wo früher heißes Blut floss, gibt es nur noch ein winziges Rinnsal.
Nur mein Gehirn ist anwesend. Ich fühle, wie die elektrischen Impulse durch meine Nervenbahnen jagen und einen verzweifelten Versuch unternehmen, die Kontrolle über den Rest meines Körpers zurückzugewinnen. Doch sie versagen kläglich, woraufhin sie es wieder und immer öfter versuchen, bis ich den Strom förmlich knistern hören kann. Wie kann ich hören, ohne Ohren zu haben? Ich weiß es nicht.
Ich kann denken, aber keinen klaren Gedanken fassen. Alles in mir schreit nach dem Tod, der mich weiterhin in dieser Misere zurücklässt.
Eigentlich müsste ich in Panik verfallen, aber dazu bin ich zu müde. Die Dunkelheit lockt mich mit dem Versprechen nach Freiheit und innerem Frieden. Das klingt so wundervoll, aber auch schrecklich zugleich, dass ich mich, ohne noch länger nachzudenken, denn Nachdenken nützt mir ja doch nichts, in ihre Arme gleiten lassen will. Doch es ist so, als ob mich ein unsichtbares Band davon abhält, endlich zur Ruhe zu kommen. Ich bin die Marionette eines Sadisten und ich kann mich nicht erinnern, warum, wann und wie. Aber ich liege hier, bewegungslos, unter Schmerzen, die hoffentlich noch niemand vor mir ertragen musste. Seit Ewigkeiten. Ich weiß es nicht. Oder besser, du weißt es nicht.
Er hat so recht. Kurzweilige Stille verhallt in der Dunkelheit. Ich stöhne resigniert. Endlich lässt er mich.
Na?
Nun ist mein Stöhnen entnervt.
Ja, da bin ich wieder. Dachtest du wirklich, dass ich nur ein kleines Geschichtchen vortrage? Nein, ich rede gerne, während ich in den Gehirnbahnen von Menschen herumstochere. Es ist eine nette Beschäftigung für zwischendurch.
Er lacht leise, nur um kurz darauf weiterzureden.
Lass uns nun über diesen Teil der Geschichte reflektieren. Ist es ein Objekt oder tatsächlich ein entführter Mensch? Was bezweckt der vermeintliche Entführer damit, ihn oder sie so leiden zu lassen? Oder möchte ich dich nur in die Irre führen? Eins sei gesagt, es ist oder eher war einmal ein Mensch wie ich. Du bist wohl nicht mehr der beste Vergleich für die Menschlichkeit, aber wie auch immer. Es geht weiter. Mal sehen, ob du unsere kleine Hauptperson erkennst. Sie kaute exzessiv auf ihrem Kaugummi herum, nickte im Takt mit dem Kopf zu Eis essen und ahmte die Worte des Sängers mit den Lippen nach. Die dunkelbraunen Haare umschmeichelten ihr Gesicht in Wellen, ihre Schritte passten sich dem Lied, das durch ihre Kopfhörer dröhnte, an. Mit den Fingern spielte sie Dirigent, ihre Augen funkelten, der Mund war mittlerweile zu einem zynischen Grinsen verzogen. Die Mimik war so ausschweifend wie die Gestik. Die Nägel zeugten von einem vollkommenen Schwarz. Keine Schminke auf ihrem beinahe makellosen Gesicht.
Ich kenne sie.
Er leckt sich ständig mit der Zunge über die Lippen, fährt sich mit der Hand durch die graumelierten Haare und grinst spöttisch, aber auch zufrieden, während im Hintergrund Beethovens 9. Sinfonie ertönt. Das Gesicht ist zerfurcht, seine Haltung geknickt, das Gemüt verdorben. Seine klobigen Finger gleiten über den Rand der altertümlichen Badewanne, deren Füße sogar noch die eines Löwen sind. Seine Mimik ist irgendwie distanziert, die Nägel angekaut und das Funkeln in den Augen beinahe irre.
Ich kenne ihn.
Man konnte ihr ansehen, dass sie Hip-Hop tanzte. Man konnte ihr ansehen, dass sie gut darin war. Die Chucks waren halb ausgeleiert, hatten aber definitiv noch Stil, während die weite Jogginghose definitiv nicht das Eleganteste in ihrem Kleiderschrank war. Anhand ihres Summens konnte man feststellen, dass sie neben Tanzen auch singen konnte. Und auf dem grauen Pullover stand in fetten dunkelblauen Lettern »Walk in the club like, what up, I've got social anxiety and want to go home«. Auf ihrem Handrücken befanden sich Kritzeleien aus Edding. Tausende Videospiele und YouTuber, Zeugnisse des langweiligen Unterrichts, den sie täglich stumm leidend hinnahm. Doch da sie es nicht übertreiben wollte, hatte sie es beim Überspringen einer einzigen Klassenstufe belassen.
Das hilft mir aber nicht besonders.
Man kann ihm ansehen, dass er oft mit seinen Händen arbeitet. Man kann ihm ansehen, dass er seine Arbeit gut verrichtet. Er trägt einen Anzug, als ob es einen speziellen Anlass gibt, den man mit Sekt und Champagner feiern muss. Und die Krawatte ist vollkommen langweilig und farblos. Die Finger sind lang und viele Narben zieren sie. Eine frische Blase wölbt sich am Daumen auf, Zeugnisse seines Hobbys, dem er so oft wie nur irgend möglich nachgeht. Doch da er nicht schnell genug an die Materialien kommt, dauert es immer ein wenig, bis er mit seinen Projekten fortfahren kann. Sie fühlt sich beobachtet, doch das könnte auch daran liegen, dass sie eine leidenschaftliche Verfechterin von Creepypastas war. Ohne weiter darüber nachzudenken, bog sie also in die dunkle Einbahnstraße, welche nun mal der kürzeste Weg zu ihrer Wohnung war, und begann noch ein klein wenig lauter zu summen. Wahrscheinlich, um sich selbst zu beruhigen. Doch irgendwie wurde sie das beklemmende Gefühl nicht los, bis sie vor der Tür des Hochhauses stand und den Schlüssel ins Schloss gleiten ließ. Ihr erleichtertes Ausatmen wurde von einem dumpfen Ton begleitet, der entstand, als sie etwas am Hinterkopf traf und sie zur Seite in die Arme der kurzweiligen Dunkelheit kippte.
Warum ich?
Aus der Flüssigkeit, die definitiv kein Wasser ist, steigen Luftblasen hinauf, die irgendwann an der Wasseroberfläche zerplatzen. Es ist ein unglaubliches Schauspiel, in dem sich die Lichtstrahlen bündeln. Eigentlich gibt es nichts Vollkommeneres. aber das Geräusch entnervt ihn. Dennoch bleibt er knapp daneben stehen und beobachtet dieses eigentlich wundervolle Licht. Seinen unpassenden Gedanken konnte er dennoch nicht unterdrücken und später hasste er sich dafür. Meine Gedanken werden schwer. Diese Schlampe kann selbst beim Sterben nicht ihre verdammte Klappe halten.
Oha, hat er mich gerade Schlampe genannt? Abermals stört kein Laut die bereits verhöhnende Stille. Und ich bin glücklich, bis...
Wer ist er? Wer ist sie? Was verbindet ihre Schicksale miteinander? Das sind wohl deine ersten Fragen. Vielleicht sogar noch, wer von den beiden ist unser Herzblatt vom Anfang? Oder ist einer von beiden unser Herzblatt vom Anfang? Ich gebe dir einen kleinen, nett gemeinten Tipp. Ist dir aufgefallen, wie eng Vergangenheit und Gegenwart in dem obigen Abschnitt zusammenliegen? Und sie liegt mittlerweile in einem Glaskasten. Klingelt schon was?
Kannst du nicht einfach die Klappe halten?
Der Teppichboden zu meinen Füßen ist unansehnlich und an einigen Stellen sogar ausgefranst. Seine bräunlich-schwarze Farbe erinnert mich unweigerlich an Schlamm, den man im Herbst mit den vielen Blättern unter seinen Stiefeln abkratzen muss. Oder an etwas anderes Braunes, das ich hier sicher nicht erwähnen werde.
Gut, dann sei still. Lass mich sterben.
Heutzutage scheint sich niemand mehr hierfür zu interessieren. Und ehrlich gesagt ekle ich mich selbst ein klein wenig vor den Ausstellungsstücken, was als Journalist eher von Nachteil ist.
Penner.
Das Exemplar vor mir wird von zahlreichen Scheinwerfern beleuchtet, die meine Sicht stark beeinträchtigen. Es zeigt einen gewöhnlichen Mann, oder wohl eher das Skelett eines gewöhnlichen Mannes, welches mit zahlreichen Muskeln und Organen versehen ist. Die Augen starren mich unverhohlen und belustigt an, und das Funkeln in ihnen beunruhigt mich. Es ist fast so, als ob sie sagen wollten, wir waren einst wie du, lebendig. Und du wirst bald sein wie wir. Tot. Ich wende mich ab.
Würde ich auch gern.
Dort ist noch ein realistischeres Objekt. Eine Frau. Sie sieht beinahe so aus, als ob man gerade nur die Haut abgezogen hätte. Das Fleisch glänzt und unechtes Blut befleckt den Glaskasten. Leere Augenhöhlen starren mich vorwurfsvoll an und ich schwöre, dass ihr Kiefer zu einem letzten Schrei geöffnet ist. Sie sieht so gequält aus, ohne auch nur einen einzigen Gesichtszug zu besitzen. Ihre ganze Gestalt ist verrenkt in einer Ballerina-Pose. Sie liegt da, wunderschön und doch hässlich zugleich.
Sie wurde in die Wanne gesteckt. Sie wurde ausgestellt. Sie ist die Hauptperson. Sie tut mir so leid.
Es ist so grotesk real. Unter ihr steht Tod durch Tanz. Angst. Ich renne möglichst schnell Richtung Ausgang. Die Kartenabreißerin wirkt viel zu nett. Ich schaffe es nicht zum Auto. Ich werde Teil der Kunst, deren Schönheit nur für einen Wahnsinnigen sichtbar ist. Mein Artikel wird nie das Tageslicht erblicken.
Das Ende ist aber nicht sonderlich schön. Er scheint an Poesie und Kreativität zu verlieren.
Und nun muss ich wohl nicht mehr erklären, in welchen Räumlichkeiten diese kleine Glosse stattgefunden hat. Nein, natürlich nicht. Die Körperwelten sind sicherlich unverwechselbar.
Ich hasse ihn.
Wie ungemein ironisch ist es, dass wir Menschen unser Leben nur mit dem Tod erklären können. Ein wahres Paradoxon, das Vergängliche mit dem Vergangenen darzustellen und es somit für einige Hohlköpfe verständlich zu machen, nicht wahr?
Ich hasse seine Stimme.
Doch wer sagt uns, dass diese Ausstellungsstücke, die in langwieriger Kleinstarbeit zerschnitten, restauriert und aufbewahrt wurden, nicht mehr leben? Wer sagt uns, dass sie tatsächlich dahingeschieden sind und sich nicht ab und zu noch einmal unter Schmerzen rühren? Wer sagt uns, dass wir uns nicht am puren Leidwesen anderer Menschen ergötzen, die so hilflos in einem Glaskasten vor sich hin vegetieren? Wer sagt uns, dass die Vergangenheit vergangen, Gegenwart zugegen und Zukunft ungewiss ist?
Ich hasse das, was er mir angetan hat.
Oh ja, natürlich ist es schwierig, sich vorzustellen, dass diese Attrappe noch irgendeine Form von Leben aufweisen könnte. Aber dennoch ist es nicht unbedingt erwiesen, dass sie tot sind, nur weil ihr Herz nicht mehr schlägt. Wie real ist es also, wenn ihr euch von ihnen beobachtet fühlt? Wie real ist es also, wenn man meint, dass sie einem im Flüsterton einen Hilferuf zukommen lassen?
Wieder ist es still. Ich frage mich, warum das kranke Arschloch schon seit Stunden irgendwelche Geschichten erzählt, die von mir handeln. Die letzte war die erste, die mittlere die zweite und die erste die letzte. Haargenau falsch herum. Belustigend und durchaus zu erwarten von so einem kranken Kerl wie dem. Erst einen Artikel schreiben wollen, dann entführt werden, dann ertränkt werden, dann hier aufwachen. Ja, ich bin die Frau und das Ausstellungsstück. Ich kann aus dem Augenwinkel eine Leiche sehen. Aufgeschlitzt, zerteilt, zerbröselt. Auf dem Schild steht Tod durch äußere Gewalteinwirkung. Oh, wie unerwartet. Meine Sicht ist verschwommen und das Kribbeln bahnt sich seinen Weg durch meinen Körper. Ein anderer Kasten ist mit Tod durch Verhungern gekennzeichnet. Ich kann ihr Wimmern hören. Sie hält nicht mehr lange durch, aber statt Neid verspüre ich nur Eifersucht. Es gibt noch Tod durch Angst, Tod durch Amputation, Tod durch Gift, Tod durch Nackenbruch, Tod durch Suffokation und Tod während des Liebesaktes. Wer auch immer heutzutage noch Genitive verwendet. Ich sehe einen Mann in einem Seil, eine Frau in einem Beil. Das letzte Ausstellungsstück kann ich kaum durch das Gas erkennen, welches das Glas milchig weiß beschlägt. Die Besucher sind gerade mal eine Box von mir entfernt. Wenn sie bei mir sind, werde ich sterben. So einfach. Und nach diesen Höllenqualen freue ich mich darauf. Ja, ich will sterben. Alles ist besser als das, was ich gerade erleide. Die Gruppe kommt auf mich zu. Meine Lider senken sich. Ich lächle. Nichts. Meine Augen klappen auf. Das Gemurmel wird leiser. Im Glaskasten erklingt die schreckliche Stimme, welche leise lacht, ungehört außerhalb des Glaskastens. Zum ersten Mal seit langem hatte ich wieder Angst. Das Lachen wird lauter.
Du hast dich zu sehr an den Schmerz gewöhnt, Herzblatt. Selbst meine Stimme jagt dir keinen Schauer mehr über den Rücken. Du bist mein wichtigstes Ausstellungsstück, die Hauptattraktion. Und deine Kennzeichnung ist einfach zu perfekt für dich geschaffen. Tod verhindert durch ewiges Leben.
The End.
Okay.
Checkst du's?
Fein. Ja, also ich find's halt irgendwie krass, die Vorstellung, du gehst, also Körperwelten war ja relativ schnell klar.
Eindeutig,
ne? Aber du gehst durch Körperwelten und irgend so ein Typ hält dir quasi einen Vortrag. Mhm. Und das ist auch das ist alles ein bisschen weird, weil, also das ist ja, also so kam es für mich.
Auch
ne?
aus der Perspektive, aus der er spricht, ne? Dass
genau.
er so, wobei ich das sehr artsy und sehr künstlergerecht finde.
Ja, total.
Ich glaube, sowas würden Künstler tun.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es war aber auch irgendwie ein bisschen schockierend, einfach aufgrund der Tatsache, dass es, also klar, der Plot-Twist jetzt mal ganz davon abgesehen, mhm. ne? Ist er so über das, mit dem Ausstellungsstück, über das Ausstellungsstück redet, während er andere Leute darüber aufklärt, mhm. was, ne?
Mhm.
So, was da zu sehen ist. Aber ich finde es halt, also es ist halt krass, weil RC ja, aber ich glaube, also das zeigt halt den fehlenden Respekt gegenüber dem Leben und dem Tod, den diese mhm. Persönlichkeit, um die es da geht, den Kurator oder den mhm. Ausstellungsintendanten oder so, mhm. Irgendwie begleitet während seiner ganzen Vorträge und
ja.
so. Es ist so. Während man das Gefühl hat, dass er selbst das Gefühl hat, Respekt zu haben.
Ja,
komischerweise.
Oder das besonders zu verehren
total,
oder so.
Ja, genau.
Ja. Ja,
so.
Ich muss sagen, ich fand die Geschichte wieder recht erfrischend. Ich fand sie smart und sie passt halt einfach wie die Faust aufs Auge zu unserem heutigen Thema.
Ja, voll.
Ne? Also ich glaube, an diesem Punkt sollte jedem aufgefallen sein, dass das eine Anlehnung an die Kunstausstellung Körperwelten ist. Die wurde ja auch
erwähnt,
eins zu eins erwähnt
genau.
in der Geschichte von dem Anatom Gunther von Hagens. Und damit einhergehend, aber eben auch an die Kritik und die Kontroverse rund um seine Werke erinnern. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer ansehen.
Jo.
Ausstellungsstück A. Körperwelten wurde 1977 erstmals ausgestellt und schon damals hat die Ausstellung heftige Proteste ausgelöst und insbesondere die katholische und die evangelische Kirche störte sich daran. wie man sich vorstellen kann.
Natürlich. Aber an was stört die sich? Egal.
Ja. Lassen wir das. Anderes Thema, andere Folge. Gunther von Hagens selbst argumentiert in seinem Katalog, er wolle mit Körperwelten jedermann ein tieferes, ergreifenderes Verständnis der eigenen Leibhaftigkeit vermitteln. Und er präpariere nur Menschen, die ihren Leichnam testamentarisch der Wissenschaft vermacht hätten. Wir danken den Körperspendern, ohne die diese Ausstellung nicht möglich wäre, heißt es im Ausstellungskatalog. Seither keimten aber immer mal wieder Gerüchte auf, die diese Aussage in Frage stellten. So berichtete der Spiegel im Jahr 2004, dass Gunther von Hagens für seine Ausstellung unter anderem Leichen von chinesischen Hinrichtungsopfern verwendet habe. In dem Artikel heißt es, von Hagens kaufe unter Missachtung internationaler Vereinbarungen, vor allem in China, in großem Stil Leichen auf. Die Toten bekomme er von schlecht bezahlten Krankenhauspathologen und korrupten Polizisten und er habe bis Ende 2002 auch Hinrichtungsopfer zur Plastination verwendet. Diese Opfer seien durch ein Einschussloch im Kopf und einer zur Organentnahme geöffneten Bauchdecke klar zu erkennen gewesen, da diese Vorgehen bei Hinrichtungsopfern in China üblich sind. Weiter sei am 12. November 2001 in einem Bunker der Plastination Limited ein Lastwagen mit 27 toten Männern und 4 Frauen entladen worden, die noch Kleidung trugen und auch während einer staatlichen Säuberungswelle gegen angebliche Kriminelle in Dalian seien 2 Leichen angeliefert worden, bei denen die Köpfe der Toten ein Einschussloch aufgewiesen hätten, so die Vorwürfe. Für den Kontext, in Dalian befindet sich eine Körperweltenfabrik, in der laut des Spiegelartikels rund 170 straff geführte chinesische Arbeiter die Leichen wie am Fließband herrichten, formalingetränkte Körper enthäuten und Kunststoff in die Adern pumpen.
Ich kann das nicht glauben.
Doch, wait for it. Wir fangen harmlos an. Es wird nach hinten hin immer grotesker.
Ja,
also okay. Da wird quasi dieser von Gunther von Hagens entwickelte Plastinationsprozess wie am Fließband durchgeführt, laut des Artikels, so die Vorwürfe. Von Hagens selbst nahm auch Stellung dazu und räumte ein, dass Mitarbeiter seines Unternehmens die Leichen damals angenommen hätten und er selbst über den Vorgang entsetzt gewesen sei und die Mitarbeiter dann später auch entlassen habe. Hätte sich der Verdacht bestätigt, hätte Hagens mit einer Klage wegen Störung der Totenruhe rechnen müssen, die in Deutschland mit einer Geldstrafe oder einer Haftstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet wird. Doch wurden die Ermittlungen nur 2 Monate später wieder eingestellt, da man dem Anatom laut der zuständigen Sprecherin der Staatsanwaltschaft Heidelberg nicht strafrechtlich belangen könne. Von Hagens hatte bestritten, wissentlich Leichen von chinesischen Hinrichtungsopfern für seine Ausstellung verarbeitet zu haben. Und mit Blick auf den Kauf von Leichen unbekannter Herkunft könne man ihm nicht vorwerfen, die Toten unbefugt genommen zu haben. Zudem sieht sich der Straftatbestand des beschimpfenden Unfugs im Sinne einer Störung der Totenruhe mit dem Plastinationsprozess und dem Ausstellen der Leichen nicht bestätigt, denn unter beschimpfendem Unfug sei nur ein Verhalten gegenüber Toten zu verstehen, das durch ein besonderes Maß an Pietätlosigkeit und Rohheit gekennzeichnet ist und mit dem der Täter bewusst seine Verachtung oder Missachtung zum Ausdruck bringt. Und dass von Hagens Absichten von wissenschaftlichen und künstlerischen Interessen geleitet sind, lässt sich eben nicht widerlegen, wobei die mit den Ausstellungen einhergehende Kommerzialisierung diesem Umstand eben nicht entgegenstehen. Generell lässt sich aber sagen, dass das Geschäft mit Leichen ein durchaus schwieriges ist, denn grundsätzlich gelten Leichen vor dem Gesetz erstmal als besondere Gegenstände, die nicht verkauft werden dürfen. Bereits im November 2003 war russischen Wissenschaftlern zur Last gelegt worden, 488 Leichen für die Ausstellung nach Deutschland verkauft zu haben. Doch endete auch dieser Prozess mit einem Freispruch, da ein entsprechendes Einverständnis der Betroffenen eben eine Ausnahme bildet. Und ich muss sagen, also gut, die Vorwürfe konnten nicht bestätigt werden, wobei ja schon eingeräumt wurde, so ganz kontrolliert, was da ablief, wurde nicht. Also so, da sind Dinge passiert, wo er scheinbar dann auch nicht mehr den Daumen drauf hatte, wo er nicht kontrollieren konnte, wo die Leichen herkommen, wer da angenommen wird. Ganz ehrlich, Leute, die vielleicht in Armut leben, die schlechte Lebensbedingungen haben und da vielleicht eine schnelle Mark wittern, indem sie eben mit Leichen handeln oder so, könnten sich da vielleicht auch zu was haben hinreißen lassen. Das ist natürlich nicht auf den Anatom selbst zurückzuführen. Ne? Wie gesagt, das entzieht sich dann in diesem Fall seiner Kontrolle.
Nein, du musst ja auch sagen, das ist ja ein wahnsinnig großes Unternehmen inzwischen.
Ja, ist es.
Wahrscheinlich.
Ja, ne? ja, wahnsinnig groß. Mhm. Und es ist eine der erfolgreichsten Ausstellungen überhaupt.
Warst du mal drin?
Voll oft schon. Ja. Und das ist der nächste Punkt. Der Gedanke. Also ich habe die Ausstellung halt mit dem Vertrauen besucht, dass die Leute, die da ausgestellt werden, dem eingewilligt haben vor ihrem Ableben und gesagt haben, ich bin fein damit. Mhm. Der Gedanke, dass dem eventuell bei dem ein oder anderen Ausstellungsstück nicht so sein könnte, das gibt einem schon so ein Geschmäckle.
Ich finde es halt richtig krass. Ich war noch nie in der Ausstellung und eigentlich hat mich das immer voll fasziniert und ich wäre gerne mal reingegangen und jetzt geht es mir halt auch so.
Mhm.
Denke ich auch irgendwie gerade krass, okay.
Mhm.
Ohne jetzt irgendwem, weißt du, du weißt ja auch nicht, wo hat diese Kausalitätskette, die eventuell dazu geführt hat, dass da Menschen illegalerweise ausgestellt wurden, wo hat die ihren Anfang? Wer hat da gepennt? Wer hat da vielleicht auch gar nicht absichtlich angenommen? Was ist da gelaufen, ne?
Mhm.
Und du weißt ja auch immer noch nicht, also ich meine, es gibt halt diese Vorwürfe und es gibt so Spiegeljournalismus, auch immer, es macht halt ein Geschmäckle, aber du weißt nicht, was es war, was
genau,
es nicht war.
Genau, und du weißt ja, okay, irgendwann berichtet halt irgendeine große Zeitung darüber.
Ja.
Jetzt natürlich auch die Frage, wo kommen diese Informationen her? Gibt es da Informanten? Ne, man kann das schlecht zurückverfolgen. Das Problem hatte ja auch die Staatsanwaltschaft, die halt auch am Ende gesagt hat, okay, wir können hier keinen Vorwurf bestätigen, wir können Gunther von Hagens rechtlich nichts vorwerfen.
Mhm.
Weshalb die Ausstellung ja auch weiterhin bestehen bleibt. Mhm. Und da gab es diverse Verfahren, allein auch von Gemeinden. Ich glaube, der Kreis Berlin, wo die Ausstellung gerade auch ist. Ich glaube, die hatten auch geklagt, weil die da nicht haben wollten oder so. Also seitdem es diese Ausstellung gibt, wird die auf jeden Fall scharf kritisiert und diskutiert. Wobei ich auch wirklich total die Absicht verstehen kann, den Menschen das Wunder des Lebens vor Augen führen zu wollen. Und
das ist ja auch die Faszination. Ich verstehe es völlig.
Und meiner Meinung nach schafft die Ausstellung das. Also gut, dazu muss man sagen, ich war schon immer Medizin begeistert und fand unseren Körper schon immer wahnsinnig. Also was ist das für eine krasse Biomaschine? Entschuldigung bitte. Weshalb ich die Ausstellung halt damals wirklich, wirklich spannend fand. So.
Ja, krass.
Ne? Und aber natürlich, wenn du dann darüber nachdenkst. Und ich finde, dann kriegt die Geschichte vom Anfang eben auch nochmal ein ganz anderes Geschmäckle.
Ja, total.
So.
Total.
Ne? Da könnte man jetzt noch Diskussionen führen. Was ist, wenn es eine Seele gibt? Was ist, wenn die, dann hast du wirklich nämlich den Betrachter vielleicht aus dem Kasten raus. Stell das mal vor. Also ich kann auch verstehen, dass religiöse Gruppen je nach Weltanschauung sagen, das kannst du nicht machen. Irgendwie, also ich verstehe die Kontroverse. Das weißt du jetzt noch nicht, aber das wird in unserem nächsten True Crime Fall eine große Rolle spielen, wie unterschiedlich Weltanschauungen sein können und was für einen Impact das hat quasi in was für einem Umfeld du aufgewachsen bist und wie subjektiv Realität eigentlich ist. Und ne, wir denken uns jetzt so, ja komm, Kirche heul nicht, aber
nee, ich denke ja nie Kirche heul nicht. Ich denke eher, ist ja, also ich finde es halt eher fragwürdig, dass wir ja teilweise noch sehr viel an Strukturen festhalten, die geprägt sind durch ausgedachte Dinge, die wir gemacht haben,
um uns was zu erklären.
Wir haben inzwischen, das ist halt das, weshalb ich auch sage, da kann ich das nicht so gut verstehen, weil wenn es tatsächlich um einen wissenschaftlichen Aspekt geht, das ist nachweisbar. Das ist das, woran wir uns festhalten können. Wir brauchen diese alten Strukturen nicht mehr. Will nicht sagen, der Impact ist halt immer noch vorhanden. Ne? So, das will ich gar nicht bestreiten. Das ist halt so. Mhm. Die Realität formt sich durch das Umfeld, in dem wir aufwachsen und mit was wir geprägt werden und so weiter. Und natürlich hat das einen großen Einfluss.
Ja.
Aber das ist halt eben die Frage, da lasse ich jetzt einfach mal so stehen, inwieweit das noch so eine Berechtigung hat.
Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Genau.
Trotzdem, jetzt hier Körperwelten, Frage an dich, ist das Kunst oder kann das weg?
Die Sache ist die, ich finde diese Information halt super krass. Wenn das irgendwie stimmt, ist es krass und trotzdem muss es bleiben, meiner Meinung nach. Ich finde, also es ist halt, Ich finde es halt auch, also wir müssen nicht darüber reden, dass es absolut und komplett fragwürdig und vor allem recht katastrophal wäre, wenn man einen Menschen nach seinem Tod gegen seinen Willen ausstellen. Eventuell sogar ausstellt.
Weil die Plastinate müssten weg.
Das
die
muss
müssen
weg.
Bestatten. Auf Sollte sich Fall. Da irgendwas ja. jemals bestätigen, ja. die ja. müssten bestattet
unbedingt,
werden.
Unbedingt, unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Man müsste halt den Beschaffungskreislauf deutlich stärker kontrollieren.
Ja.
Aber dann, finde ich, muss es bleiben, weil es eine große Faszination ist und weil es was absolut Wissenschaftliches ist.
Und weil es etwas tut, nämlich einen Bildungsauftrag
genau,
erfüllen.
So sehe ich
denke
auch.
Ich. Wobei auch da haben im Ärzteblatt gab es da auch mal einen sehr kritischen Artikel drüber, von wegen, dass das nichts mit anatomischem Bildungsauftrag zu tun hat. Aber ich denke schon, weil das eine Sache ist, die ist eben, das ist eine Ausstellung nicht für Anatomen, sondern für die breite Masse, ne, die sich das Wundermensch vielleicht mal in all seiner Detailliertheit ansehen möchte. Auf der anderen Seite frage ich mich, die sind komplett plastiniert, die sehen auch eher aus wie Plastik, die Leichen, ist es ja dann auch quasi. Da wurde ja alles rausgezogen, was irgendwie lebt, um die einfach haltbar zu machen. Könnte man nicht auch einfach künstliche Körper nachbilden? Müssen es echte Menschen sein?
Das ist ja tatsächlich
Oder
eine gute Frage.
Oder hast du dann den Schockwert nicht mehr, der Leute überhaupt erst dazu bewegt, dahin zu gehen?
Ich glaube, das ist, also die Faszination wird ja tatsächlich sein, dass es echte Menschen
sind. Wenn du mir jetzt sagen würdest, da sind irgendwo Plastikpuppen ausgestellt.
Ja, kannst du dir auch Bilder im Internet angucken. Total, ich bin da voll bei dir. Das ist halt so, ne? Das ist ja, wir haben ja auch alle so einen kleinen Voyeur in uns,
ja.
der auch so Schockmomente braucht, um Faszination zu. Sonst würden wir alle nicht True Crime hören, liebe
Nein.
Leute. Das ist halt die Sache, ne? Wir reden ja auch hier mit einer Community, der das durchaus ein Gefühl und ein Begriff ist,
ja.
von schockierenden Dingen fasziniert zu sein. Und deswegen glaube ich, trägt es einen großen Teil dazu bei. Und deswegen glaube ich, ist es rein marketingtechnisch ein sehr smarter Move, echte Leichname dahinzustellen.
Absolut. Und wenn die fein damit sind zu Lebzeiten,
genau.
dann
ja.
okay.
Ja.
Wärst du fein damit?
Ja.
Ja.
Volles Rohr.
Ich auch.
Volles Rohr. Ja. Ich fände es sogar ganz geil.
Ich finde Körper für Wissenschaft ist so eine super Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei,
Organspendeausweis, Leute.
Ja,
wupp, wupp.
Wobei das so ein bisschen meine Vorstellung von Wiedergeburt kaputt machen würde. So im Sinne von Entropie und so, dass ich irgendwann zu Staub zerfalle, woraus dann, keine Ahnung, ein Baum wächst, wovon sich wiederum ein Tier ernährt, wodurch dann wiederum was Neues geboren
dass du,
wird.
Also, dass dein Körper in den Kreislauf des Lebens
ja,
geführt
genau,
wird.
Ja, genau, genau. Das,
das
würde halt unterbrochen
ich.
werden. Und das finde ich halt auch irgendwie schön.
Das kann ich verstehen.
Mhm.
Aber ich fände es halt irgendwie trotzdem.
Ich fände es auch cool, ja.
Ich denke halt so, macht, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, ne, macht was Gutes draus von mir aus. Nehmt meinen Körper und extrahiert die Dinge, die man noch gebrauchen kann und gebt sie anderen Leuten. Und ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, es war eine riesengroße Zahl an Menschen, die du mit einem gesunden Körper, die du entweder deren Leben du rettest, und oder deren Leben du wieder lebenswert machst.
Ja.
Du kannst ja sogar die Hornhaut transplantieren.
Was auch
und
eine
Zeug,
Form
ne?
der Wiedergeburt quasi
Absolut.
Ist. Im Sinne von,
Absolut.
Du bist noch im Kreislauf des Lebens
Absolut.
Enthalten.
Und das hat,
und
ehrlich,
ihn voran.
Das aber tatsächlich, man jetzt mögen böse Zungen vielleicht sagen, das hat auch einen narzisstischen Dings und so. Hat's gar nicht, weil ich einfach denke, ich brauch's doch nicht mehr.
Nee.
Dann gibt's doch einfach jemand anderem. Und wenn ich sterbenskrank wäre, ich würde doch auch, ich wäre doch so froh, wenn ich was kriegen könnte.
Realität entsteht doch auch irgendwie nur durch Wahrnehmung und deine Wahrnehmung ist in diesem Punkt weg. Also kann
so.
Das auch nichts Narzisstisches
ist,
mehr sein.
So.
Also.
Ja, wobei, ich glaube, wir haben schon andere Leute auch hier im Podcast gehabt, Fälle, wo die Leute auch aus narzisstischen Gründen suizidal geworden sind im Gefängnis, irgendwie großen Aufschrei zu machen.
Ja, du hast
also ich glaube, das geht weit über den Tod hinaus, so ein Abgang. Aber ich denke halt, boah, nehmt es doch. Für mich ist es doch nicht mehr wichtig.
Richtig, ja. Da bin ich bei dir.
Allerdings, eine andere Frage, die mir gerade in den Kopf kam. Ich glaube, für mich wäre es halt kein Ding. Aber was mit meinen Angehörigen?
Das ist da,
das
ja,
wäre
das
eher
ist
noch
das.
So eine Sache. Ich glaube, ich würde es familiär auch besprechen.
Gerade auch, wenn du Kinder hast oder so. Ich weiß nicht, ob die dich in irgendeinem Körperweltenkabinett besuchen wollen.
Oder ob sie überhaupt, also besuchen ist ja eine andere Frage noch, ob sie überhaupt in dem Wissen friedlich existieren können, dass Mama, Oma, Schwester, Vater, Bruder in so einem Körperweltenkabinett dann sind.
Ja.
Also von daher, ne?
Ja. Ist eine Familienentscheidung, aber prinzipiell von uns aus erstmal ja.
Voll.
Ausstellungsstück B.
Kommen wir zu Rhythm Zero. Ein sechsstündiges Werk der jugoslawischen Performance-Künstlerin Marina Abramović, das 1974 im Studio Mora in Neapel aufgeführt wurde. Die Aufführung bestand aus der Künstlerin, die die ganze Zeit über stillstand oder sich anderweitig passiv verhielt, während das Publikum dazu eingeladen wurde, mit 72 Gegenständen, die sie auf einem Tisch ausgelegt hatte, alle möglichen Handlungen an ihr durchzuführen. Die Gegenstände umfassten unter anderem eine Rose, eine Feder, Parfum, Honig, Brot, Trauben, Wein, Scheren, ein Skalpell, Nägel, eine Metallstange und einen geladenen Revolver. Die Instruktionen an das Publikum lauteten wie folgt. Auf dem Tisch sind 72 Gegenstände, die man an mir wie gewünscht anwenden kann. Aufführung. Ich bin das Objekt. Während dieses Zeitraums übernehme ich die volle Verantwortung. Dauer 6 Stunden bis 20.02 Uhr. Zwischen der Künstlerin und dem Publikum gab es keine Trennung und nach ihrer Aussage bestand der Zweck der Darbietung darin, herauszufinden, wie weit das Publikum in dieser Situation gehen würde. Und jetzt die Frage an dich, was glaubst du, wie weit ist das Publikum gegangen?
Ich muss sofort an den Film Das Experiment denken und an das Experiment. und was Dynamiken aus Menschen machen können. Ich glaube, dass die Frau nicht ernsthaft verletzt worden ist.
Aber unernsthaft?
Nee, aber beschmiert mit...
Okay, respektlos behandelt, aber nicht verletzt.
Ich weiß nicht, ob respektlos oder nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, das ist auch, also jetzt richtig dumme Geschichte aus meiner Kindheit, ne? Mhm. Diese Gelegenheiten, wo du Leuten irgendwas ins Gesicht drücken konntest beim
Kuchen oder
ja,
so?
Ja, so hier, Dings, Schokokuss-Wettessen,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Weißt du, wie oft ich meiner Schwester so richtig mit Genuss diesen Schokokuss in die Fresse gedrückt habe, weil ich wusste, also weil ich nicht sehen konnte und ich wusste, okay, ich habe das Gesicht getroffen. So. Das ist so eine passiv-aggressive Nummer. Mhm. Ich weiß nicht, ob sowas wie so eine sensorische Erfahrung, jemanden irgendwie mit, keine Ahnung, Honig zu beschmieren oder was weiß ich, sowas, dass das schon passiert sein könnte.
Mhm.
Vielleicht aber auch gar nicht so unter dem Aspekt der,
Entwürdigung, sondern einfach irgendwas muss ich jetzt
irgendwas
machen.
Irgendwas, ja, so. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das Publikum die Frau verletzt hat, weil wir uns immer noch in einem Kunstumfeld befinden.
Okay.
Und ich glaube, die Frage ist halt, wie sich eine Dynamik entwickelt. Ich glaube nicht, dass sich die Dynamik bei Menschen, die sich eine Kunstausstellung 6 Stunden lang anschauen, dahin entwickelt hat, dass diese Frau verletzt wurde.
Gucken wir mal.
Okay.
Der Ablauf der Performance wurde im Buch No Innocent Bystanders von Fraser Ward wie folgt geschildert. Es begann harmlos. Jemand drehte ihre Arme herum. Jemand hob ihre Arme hoch in die Luft. Jemand berührte sie auf eine einigermaßen intime Weise. In der dritten Stunde wurden ihr all ihre Kleider mit Rasierklingen vom Leib geschnitten. In der vierten Stunde sondierten Rasierklingen ihre Haut. Jemand schnitt mit denselben Rasierklingen an ihrer Kehle entlang, um das Blut abzulecken. Verschiedene kleinere sexuelle Übergriffe wurden an ihrem Körper ausgeführt. Die Künstlerin verhielt sich ihrer Performance gegenüber so verpflichtet, dass sie sich weder einer Vergewaltigung noch einem Mord widersetzt hätte. Angesichts ihrer Willenlosigkeit, mit ihrem implizierten Kollaps der menschlichen Psyche, bildete sich im Publikum eine schützende Gruppe. Als eine geladene Feuerwaffe an ihren Kopf gehalten und der Finger auf den Abzug gelegt wurde, brach zwischen den Publikumsgruppen ein Kampf aus. Marina Abramović beschreibt ihr Erlebnis wie folgt. Was ich dadurch lernte, war, dass wenn du alles dem Publikum überlässt, dann könnte es dich töten. Ich fühlte mich geschändet. Sie schnitten meine Kleider auf, stießen Rosendornen in meinen Bauch. Eine Person zielte mit dem Revolver auf meinen Kopf und jemand anders nahm ihn wieder weg. Es entstand eine aggressive Atmosphäre. Nach exakt 6 Stunden, wie vorgesehen, stand ich auf und schritt auf das Publikum zu. Alle rannten weg, um einer tatsächlichen Konfrontation zu entfliehen.
Das hat mein Weltbild komplett zerstört.
Ich habe ganz fest damit gerechnet. Und mir wird so oft das Buch empfohlen, im Grunde gut. Vielleicht sollten wir das beide mal aus therapeutischen Zwecken lesen, aber ich habe ganz fest damit gerechnet. Wenn nicht sogar mit Schlimmerem.
Ist nicht so, als hätten meine Gedanken nicht auch damit gespielt und ich dachte dann noch, nö. Haben wir nicht vorhin noch über Vertrauen in Menschen gesprochen? Mhm. Und ich dachte mir so, nö. Nicht nein. Okay, wow. Mhm. Möchtest du mich jetzt fragen?
Ist das Kunst oder kann das weg?
Boah, das ist eine ganz schwere Frage. Mhm. Weil ehrlich gesagt glaube ich, das ist Kunst.
Ich finde auch.
Und ich finde, dass...
Und das ist mutig und wichtig.
Warum geht sowas denn nicht ganz groß durch die Medien? Warum kennt dieses Experiment nicht jeder? Warum ist das nicht so?
Warum wird das nicht in Schulen
vorgestellt? Warum nicht? Warum nicht? Mhm. Warum ist es nicht wichtig genug, dass eine mutige Frau eine solche Installation durchführt und sowas über sich ergehen lässt und sich traumatisiert mit vollem Bewusstsein, um das darzustellen, mhm. sich danach an das Publikum wendet und alle verpissen sich? Wieso nicht? Wieso kenne ich das nicht?
Mhm. Bin ich ganz auf deiner Seite.
Das kann nicht weg.
Nee, das kann nicht weg. Das muss bleiben. Also vor allem... soll diese Frau das um Himmels Willen nicht umsonst getan haben.
Ja, ist ehrlich so.
Weil ich finde, das hat eine so kräftige, so eine heftige Aussagekraft. Und für Alter. Mich spiegelt es halt leider oft das Wesen des Menschen wider. Nicht alle Menschen, um Gottes Willen. Es hat sich ja auch eine schützende Gruppe gebildet.
Ja, okay, es hat sich eine schützende Gruppe gebildet und trotzdem sind ihr diese Sachen passiert.
Ja, was klar, ist denn schlimm das? Genug. Aber, und dann aber ist es immerhin auch so, gibt es die auch Leute, die Courage haben. Und obwohl die andere Gruppe, die mit dem geladenen Revolver ist, gibt es eine Gruppe, die sagt, stopp, so, hier, Ende.
Ja, aber das ist auch irgendwie ein Bild für die Gesellschaft. Hm. Was ist das?
Weißt du, wir hatten eben das Gespräch auf dem Balkon, dass ich bin momentan auf Menschen im Allgemeinen nicht gut zu sprechen, was vielleicht ist auch einfach ein Symptom meines Jobs manchmal, dass ich so einen gewissen Zynismus entwickle. Ich habe mich wirklich in der Recherche in der letzten Woche sehr oft gefragt, was ist das? Was sind wir? Warum?
Ich guck dich nur an, weil ich nichts sagen kann, weil ich das hatten wir schon oft das Thema, dass ich dir gesagt habe, du brauchst dich nicht wundern. Du brauchst dich weder wundern
ich
über
wundere
der
mich
Depri,
trotzdem.
Noch über Phasen, in denen du zynisch bist und dir einfach denkst, global haltet die Schnauze so.
Nichts Persönliches, aber halt
genau,
die Fresse.
Es ist halt einfach nicht, es hat ja nichts mit einer Person persönlich zu tun. Aber du brauchst dich weder darüber wundern, noch über Phasen, in denen es dir nicht so gut geht, weil es einfach eine belastende Nummer ist, was du dir ständig reinziehst.
Ich glaube, das ist halt auch, man wird immer gefragt, belastet dich das nicht? Und ich sage
im
immer
Alltag
so,
nicht.
Und ich sage immer so, nö, weil wirklich, wenn, dann ist das ein ganz schleichender, unterbewusster
Natürlich.
Prozess halt, ne? Und den man gar nicht so auf die Sache selbst zurückführen kann.
Ja, aber du kannst ja nicht leugnen, dass das keinen Einfluss nimmt.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also die Recherche für diese Folge, das meine ich, also wirklich Abgründe werden sich auftun. Es ist,
Aber, ich bin schockiert. Ja. Ich bin ganz schockiert.
War ich auch.
Aber es zeigt auch mal wieder, und deswegen ist ja der Gedanke an das Experiment ganz zu Beginn nicht falsch gewesen. Mhm. Es zeigt auch wieder, was Menschen, was aus Dynamiken entstehen kann. Ne? Mit dem kleinen Unterschied, dass bei dem Experiment nicht wirklich Probanden zu Schaden gekommen sind, sondern eher die sich im Nachhinein gefragt haben, was hab ich nur getan? Mhm. Aber, what?
Ja. Heftige Geschichte, aber Marina Abramović ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frau, so wie ich das gesehen habe. Eine Künstlerin, die wirklich was drauf hat. Und ich dachte, um dieser Schwermütigkeit auch so ein bisschen entgegenzuwirken, bringe ich noch ein bisschen was Positiveres mit.
Ausstellungsstück C.
Und zwar die Darbietung, auch von Marina Abramović, The Artist is Present, bei der sie sich völlig regungslos an einen Tisch mit zwei Stühlen setzte, also die Stühle standen sich gegenüber, und das Publikum dazu aufgerufen wurde, sich nacheinander zu ihr an den Tisch zu setzen und ihr einfach nur in die Augen zu sehen. Gesprochen wurde dabei also kein Wort. Und die Ausstellung lief insgesamt 763 Stunden, in denen Abramović mit 1675 Personen Blickkontakt hatte, wobei der Kontakt jeweils so lange dauerte, bis sich der jeweilige Besucher dann eben entschied, aufzustehen und die Situation freiwillig wieder zu verlassen. Obwohl die Kommunikation bei diesen Begegnungen auf das Minimalste beschränkt war, beschrieben alle Beteiligten sie als besonders intensiv und als fundamentale Erfahrung, die mitunter starke Reaktionen und Emotionen hervorrief. Abramowitsch selbst beschreibt die Performance als eine der schwierigsten, die sie je gemacht habe. Besonders emotional wurde es dann aber, als sich plötzlich eine längst verflossene Liebe der Künstlerin ihr gegenübersetzte. Die beiden teilten eine bewegte Vergangenheit und waren auch nicht wirklich im Guten auseinandergegangen. Wenn ich mich recht erinnere, hat er seine Übersetzerin geschwängert, woraufhin sie dann gesagt hat, dann geh und heirate die Frau, was er getan hat. Jedenfalls saß dann ihr Verflossener Ulay, ebenfalls ein Künstler, ihr dann nach 20 Jahren erstmals wieder gegenüber und blickte ihr in die Augen. Und tatsächlich war das der Punkt, an dem die Künstlerin zum ersten Mal aus ihrer Rolle fiel. Denn es flossen reichlich Tränen und am Ende der Begegnung reichte Marina Abramowitsch Ulay ihre Hände, welche er dann in seine nahm. Und dann hat er auch noch ein paar leise Worte zu ihr gesprochen, die aber sonst niemand im Raum verstehen konnte. Und als Ulay dann aufstand und ging, hagelte es halt Applaus vom Publikum und alle waren super ergriffen. Und
obwohl viele, kein Wort gesprochen
wurde. Es wurde kein Wort gesprochen und nur alle haben das gespürt, wie viel da zwischen diesen beiden Menschen ist. Und super viele waren zu Tränen gerührt und es gibt noch das Bild, wie die beiden da sitzen, sich die Hände halten und sich einfach nur ansehen und die Tränen laufen einfach nur. Und ich glaube, es gibt sogar einen Film darüber.
Wow.
Ja, das da auch wieder die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Aber ich glaube,
da sind wir uns einig.
Und da sind wir uns einig. Das wiederum ist eine sehr, sehr schöne, fundamentale Erfahrung, die einfach so sehr zeigt, dass, also man kann nicht, nicht kommunizieren. Und ich glaube, und da scheint ja auch doch eine krasse Verbundenheit zwischen Menschen teilweise zu sein.
Ich glaube sogar vielleicht, ohne dass man sich kennt.
Ja, absolut, ja. Mhm. Und ich finde, dass Rhythm Zero ist das krasse Gegenteil und das entkräftigt das aber. Es ist niemals schwarz oder weiß.
Ja, ja, total, natürlich nicht.
Ja. Das ist schön. Mhm. Da werde ich mir auf jeden Fall auch, von der werde ich mir noch mehr angucken und durchlesen und so. Generell bin ich jetzt, es hat mein Interesse geweckt, mir ab und zu, es gibt schon coole Sachen, die Künstler machen, aber auch sehr, sehr uncoole.
Ausstellungsstück D.
Nach diesem herzerwärmenden Exkurs wollen wir uns nun aber der wirklich verstörenden Seite der Kunst widmen. Kunst, wie sie zum Beispiel von Chris Burden kreiert wird, der sich bei einer Ausstellung von einem Freund in den Arm schießen und wenig später an einen VW-Käfer nageln ließ. Oder aber wie die des chinesischen Performance-Artists Su Yu, der mit seiner Kunst moralische Fragen aufwirft und sein Publikum durch reine Schockwirkung in seinen Bann zieht, indem er zum Beispiel Leichenteile in seine Kunst mit einbezieht. So befestigte er bei einer seiner Ausstellungen einen menschlichen Arm unter der Decke eines ansonsten vollkommen leeren Raumes, welcher das Ende eines langen Seils in der Hand hielt, das den ganzen Raum erfüllte und über das die Betrachter drüber steigen mussten. Und das Werk trägt den Titel Pocket Theology, also Taschentheologie, und war 1999 in einer Exhibition in Peking zu betrachten. In einer anderen Ausstellung stellte Su Yu 5 gekochte menschliche Gehirne aus, die er einem lokalen Krankenhaus abgekauft hatte. Und diese Gehirne, die er nach dem Kochen in kleine Gläser gepackt hatte, konnte man dann auf der Ausstellung für umgerechnet etwa 13 Euro kaufen. Für seine Performance-Installation Skin Graft ließ sich Su Yu selbst ein Stück seiner Haut vom Bauch entfernen, welches er anschließend auf einen Schweinekadaver nähte. Und der ganze Prozess wurde mit einer Fotoreihe dokumentiert, die dann eben ausgestellt wurde. Und Su Yu stand während der Ausstellung dann die ganze Zeit mit freiem Oberkörper daneben, damit jeder eben die Narbe als Beweis für den chirurgischen Eingriff sehen konnte. Ist das Kunst oder kann das weg?
Ich will mich nicht über irgendwas erheben, aber ich glaube, er kann weg.
Okay.
Ich verstehe nämlich nicht, warum.
Ich auch nicht.
Also das hat ja wirklich gar keine Bewandtnis, außer Schock. Und also was soll das moralische, was für moralische Hintergründe hat denn das? Das ist doch Blödsinn.
Ich finde halt, beziehungsweise wenn, dann sind die, ist es so verschachtelt, dass es sich keinem irgendwie so richtig erschließt. Und dann kommt die Message halt auch einfach nicht an.
Das ist einfach nur extrem.
Würde ich sagen, ja, ja. Aber noch lange nicht extrem genug, um sich den Ruf des kontroversesten Künstlers Chinas zu verdienen. Denn den handelte sich Su Yu mit seiner Performance Eating People ein, Die wurde ebenfalls mit der Kamera begleitet, bei der er angeblich einen menschlichen Fötus 5 Tage lang zubereitete und anschließend gegessen hat. Dazu sagt er: Ich verkünde hiermit meine Absicht und mein Ziel, Menschen zu essen, als Protest gegen die moralische Vorstellung der Menschheit, dass sie keine Menschen essen darf. Es geht hier also scheinbar nicht mal um die Kritik, dass wir Menschen unser Wohl zum Beispiel über das Tierwohl stellen.
Das hätte ich erwartet. Ich habe gedacht, okay, sehe ich.
Ja, ich dachte auch, I get the point, aber nein. Er will einzig und allein auf die Tatsache aufmerksam machen, dass Kannibalismus in unserer Gesellschaft verpönt ist, auch wenn es kein Gesetz gibt, das ihn ausdrücklich verbietet. Und doch kam es 2001, als die Fotos dann durch das Internet um die Welt gingen, zu Ermittlungen durch das FBI und Scotland Yard, wobei kurz darauf dann aber auch Gerüchte kursierten, dass Soyo höchstwahrscheinlich keinen echten Fötus verwendet hatte, sondern einen Entenkörper mit einem Puppenkopf, der dann irgendwie so in Szene gesetzt wurde, dass das Ganze nur aussah wie ein Fötus.
Da sind wir nochmal bei dem Punkt, wir haben gerade ganz kurz Pause gemacht, weil es halt auch doll war und so und haben darüber gesprochen. Ich habe dann gesagt, wieso kann bei einer Performance wie von Marina Abramović, ist richtig, ne?
Ja.
Wieso kann bei so einer Performance nicht trotzdem die Polizei anwesend sein oder Ärzte anwesend sein? Wieso wird das tatsächlich in Kauf genommen, dass das Risiko besteht, dass diese Frau verletzt wird und so? Und da hast du gesagt, ja, weil es dann nicht echt wäre. Und ich dachte gerade so, also jetzt mal unabhängig davon, dass ich auch erst dachte, ah ja, okay, kriege ich, verstehe ich. Wir protestieren dagegen mit dieser Installation, dass wir unsere eigenen Artgenossen nicht essen, aber alles, was unter uns in Anführungsstrichen in der Nahrungskette steht, essen wir bereitwillig. Aber nicht mal das ist der Fall und dann ist es nicht mal echt.
Weiß man
vielleicht
nicht. Vielleicht. Es ist eher eine urbane Legende, dass es nicht echt ist.
Okay. Also, okay.
Also, es ist schon denkbar, dass es echt ist.
Ja,
man weiß es nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch so sein: Kunst ist, wie gesagt, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Wenn du darin eine Kritik daran siehst, dass sich der Mensch über das Tierwohl stellt, zum Beispiel in irgendeiner konstruierten Hierarchie, dann ist das so. Ne? Also dann mag auch das fein sein.
Aber dann können wir uns ja trotzdem die Frage stellen, was ist, wenn der Künstler selbst sagt, so ist es nicht?
Naja, beziehungsweise schließt das, was der Künstler sagt, das ja sogar fast mit ein. So, warum essen wir keine Menschen? Wir essen auch Tiere, zum Beispiel. Könnte man auch so auslegen.
Ja.
Naja, jedenfalls in Bezug auf Soyuz Performance sprach das Kulturministerium von einer Bedrohung der sozialen Ordnung und der geistigen Gesundheit des chinesischen Volkes und verbot daraufhin Ausstellungen, die sich mit Kultur, Tierquälerei, Leichen sowie offener Gewalt und Sexualität befassten. Also ich würde sagen, der Versuch der Aufklärung ging nach hinten los, weil er einfach mit Zensur geahndet wurde. Und Soyou selbst erklärte daraufhin, keine Religion verbietet Kannibalismus. Ich kann auch kein Gesetz finden, das uns daran hindert, Menschen zu essen. Ich habe die Lücke zwischen Moral und Gesetz genutzt und mein Werk darauf aufgebaut. Möchte er uns jetzt damit sagen, dass wir ein Gesetz brauchen, das Kannibalismus verbietet?
Also seiner eigenen Aussage vom Beginn an ja zufolge nicht.
Nee, aber hinterher schon so ein bisschen. Aber das hätte man vielleicht auch anders machen können. Ne? Im Übrigen wurden diese Bilder, die gemacht wurden, eben die diesen Prozess begleitet haben, auch häufig, wo wir gerade zu dem Punkt kommen, auch den du eben angesprochen hast, für antichinesische Propaganda missbraucht. Und zwar, indem die halt um die Welt geschickt wurden und Gerüchte gestreut wurden, dass man in China für umgerechnet 100 bis 120 Dollar Föten als Lebensmittel kaufen könnte, was natürlich vollkommener Quatsch ist.
Ja.
Aber so werden diese Bilder dann halt in einem komplett anderen Kontext verbreitet. Und du weißt ja, wie das im Internet ist. Da gibt es auch viele, die einfach nicht so viel hinterfragen und denken, alles, was sie da sehen, ist wahr. Weshalb das durchaus halt auch schon so ein kleines Risiko birgt. Aber ja, liebe Pia, ist das Kunst oder kann das weg?
Kann weg.
Möchtest du das begründen?
Ich glaube, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Na, ja. Also, weißt du, ich hätte es akzeptiert, wenn die klare Message gewesen wäre, wir stellen uns über andere Leben, und konsumieren die, obwohl wir andere Möglichkeiten haben.
Mhm. Weißt du, was ich mich noch frage? Hat er sich, indem er sich diesen Fötus von einem Krankenhaus gekauft hat, nicht auch über das Leben gestellt? In gewisser Form? Was, also auch da wissen die Angehörigen davon, haben die Einverständnis gegeben. Das wäre natürlich wahnsinnig wichtig zu wissen.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, ein Fötus kann seine Einwilligung nicht geben. Und ein Fötus wäre ja schon ein Lebewesen. Es ist kein Embryo mehr. Und kann kein Einverständnis
geben.
Vor dem Gesetz quasi. Also da würde ich halt auch sagen, schwierig. Da trifft es.
Ja, aber ich glaube, das eine führt an dem anderen vorbei. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Grundsatzfragen. Mhm. Zum einen.
Sind es.
Ne? Mhm. Also du hast da sicherlich recht mit. Das ist aber eine andere Frage, als was wollte er damit aussagen.
Ja, absolut.
Und auch das eine berührt das andere halt nicht. Er kann trotzdem diese Aussage treffen und
klar.
Er hat sich auf andere Weise um eine Respektierung
absolut.
Von anderen Dingen
umhergestellt. Ich meine nur, das wäre noch ein Argument oder ein Punkt, weshalb ich sagen würde, kann weg.
Ja.
So.
Ja,
also
ja, okay, verstehe ich.
Argumentation.
Verstehe ich.
So.
Verstehe ich.
Ja. Wir steigen weiter die Abgründe der menschlichen Psyche hinab, wo wir auf John Duncan treffen.
Ausstellungsstück E.
Ein amerikanischer Künstler, der 1953 in Wichita geboren und als Calvinist, also streng religiös, aufgezogen wurde. Eine Erfahrung, die er mit den Worten leidend, elend, Verleugnung von physischen Freuden, speziell von sinnlichen. Sex war ein absolutes Tabu. Man durfte Sex in keiner Unterhaltung erwähnen, was natürlich keine offene Diskussion erlaubte. Fragen über Details in der Bibel waren streng verboten. Humor war verboten, während Verwandte zu Besuch waren, beschreibt. 1976 zog Duncan dann in eine heruntergekommene Dachbodenwohnung in einer der größten Gangstergegenden von L.A., wo er erstmals als Busfahrer arbeitete und die frühen Tage des Punk miterlebte, was ihn schließlich zur Performance Art oder zu Deutsch zur Aktionskunst brachte. Eine Kunstform, bei der eine Darbietung oder Handlung des Künstlers selbst als Kunstwerk dargestellt wird, so wie zum Beispiel die von Marina Abramovic. Zu seinen ersten Werken zählte zum Beispiel Scare, bei dem er sich eine Silikonmaske, die aussah wie eine Haut, die man von einem anderen Gesicht abgezogen hatte, überzog, sich komplett in Schwarz kleidete und damit einer Pistole bewaffnete und in diesem Aufzug dann an die Haustüren zweier Wohnhäuser klopfte und mit der Waffe dann auch tatsächlich auf die Person, die ihm geöffnet hatte, zielte und auch abdrückte. Die Schusswaffe war zwar nur mit Schreckschussmunition geladen, aber der Schock, den er den Leuten damit verpasst hat, der dürfte gesessen haben. Und bei diesen beiden Individuen handelte es sich nicht um irgendjemanden, sondern um zwei Menschen, die er laut eigener Aussage sehr sorgfältig ausgewählt habe, nämlich um die beiden Künstlerkollegen Tom Retchian und Paul McCarthy, von denen er sagt, dass sie nicht damit gerechnet hätten, dass ihnen sowas passieren würde, aber dazu in der Lage sein würden, das Ereignis so zu würdigen, wie er es beabsichtigt hatte. Scare sollte nämlich dazu ermutigen, die physischen Auswirkungen von Angst genauer zu untersuchen. Ist das Kunst oder kann das weg?
Der hat komplett die Pfanne heiß, der Junge. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das funktioniert nicht.
Mhm.
Das funktioniert nicht. Ich glaube, dass Kunst etwas ist, wo Menschen teilnehmen wollen müssen.
Mhm.
Ich glaube, dass du kannst, so wie man nicht sagen kann, Kunst ja oder nein, und so wie man eben, so wie wir es jetzt machen, mhm. funktioniert es ja nicht.
Nein, aber es ist unser Spiel hier jetzt heute. Wir wollen deine persönliche Meinung dazu hören. Und auch eure. Schreibt uns eure Meinungen unter dem Beitrag.
Ja,
bitte,
Mann,
bitte.
Auch gerne mit Installation A, B, C, D.
Ja,
das
ja,
würde mich,
voll.
Würde mich auch interessieren.
Ja.
Also ich glaube, dass man daran teilnehmen wollen muss, weil ich glaube, dass so wie das im Auge des Betrachters liegt, ob das einen künstlerischen Wert hat oder nicht, muss die Wahl auch gelassen werden, möchte ich partizipieren oder nicht.
Mhm.
Und das ist für mich einfach nur extrem übergriffig.
Mhm.
Und funktioniert überhaupt nicht. Also es kann sowas von
Das
weg.
Ist spannend. Wir könnten jetzt gerade quasi, das zieht sich wie so ein roter Faden hier durch, wir könnten jetzt gerade quasi die Prämisse oder die Hypothese aufstellen, dass Kunst da endet, wo die Freiwilligkeit einer in das Geschehen mit einbezogenen Person endet.
Total. Und wir hätten sogar noch eingefasst das Experiment von Marina Abramović, weil sie nämlich sich ja ganz freiwillig da reingegeben
hat. Und sowohl Körperwelten als auch
Soo-Yun,
als auch jetzt den John Duncan.
Du hast total recht, auch bei Körperwelten, solange es freiwillig ist. Ja.
Und das
wird für alle.
Das wird uns jetzt gleich auch wieder begegnen. Okay. Und zwar 1979 folgten dann Werke wie Every Woman und Women Only. Wobei ich Every Woman noch irgendwie was abgewinnen kann, denn hier lief Duncan in einer Nacht als Mann, also halt wie er selbst durch die Straßen Hollywoods. Und in der Nacht darauf verkleidete er sich als Frau, um das Risiko sexueller Übergriffe zu erleben, mit der sich Frauen allein auf den Straßen konfrontiert sahen. Und beide Aktionen wurden vom Künstlerkollegen McCarthy von einem geparkten Auto aus gefilmt und so halt dokumentiert.
Also das bedeutet, der McCarthy war immer noch sein Kumpel.
Ja, sicher.
Nach der Nummer.
Also er hat richtig gelegen mit dem, die können das auf jeden Fall würdigen.
Check ich.
Ja.
Finde ich trotzdem scheiße, aber check ich.
Ja. Der hat den Schock seines Lebens gekriegt wahrscheinlich, weil er ja auch nicht damit, also weil er gesagt hat, der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Aber der war danach so, boah, cool, Bruder.
Okay.
Geil.
Ja, okay.
Bitte, wer es ich komme.
Ja, kein Dingelchen.
Ja. Das war Every Woman. Weniger nachvollziehbar ist für mich aber das Event for Women Only, welches daraufhin folgte und bei dem einer Gruppe Frauen erst in einem Kino eine Reihe Pornostreifen gezeigt wurde. Und anschließend wurden diese Damen dann in einen Hinterraum des Kinos gebracht, in einen Backroom, wo man sie dann ausdrücklich dazu aufforderte, Duncan sexuell zu missbrauchen. Ich weiß nicht, ob er den Frauen damit irgendwie die Chance geben wollte, sich an der Spezies Mann mit ihm als Medium zu rächen oder ob er sich einfach noch mehr in die Rolle eines Betroffenen sexualisierter Gewalt hineinversetzen wollte. Aber ich frage mich halt, inwieweit dieses Vorhaben überhaupt von Erfolg gekrönt sein kann, wenn eben von vornherein die Erlaubnis besteht, ja, ihr dürft mich jetzt nach Herzenslust in Anführungszeichen missbrauchen. Also natürlich kann das auch schnell unangenehm werden, wenn Grenzen überschritten werden, die man vielleicht hat, aber nicht kommuniziert, weil man sich eben in diese Situation gebracht hat, keine Frage. Aber man hat sich eben freiwillig in diese Situation gebracht und es spiegelt eben, finde ich, die Erfahrung sexualisierter Gewalt nicht akkurat wider. Das geht nicht.
Ja, und auch dieser Rachegedanke, du würdest ja voraussetzen, dass die Frauen, die du in dieses Kino gesetzt hast, alle einen Rachegedanken haben.
Ein bisschen, ja.
Das ist ja Blödsinn.
Na, ich glaube, er projiziert das, also er scheint generell viel, ich glaube, er hatte ein Problem, es erschließt sich gleich vielleicht mehr, wenn wir den vom nächsten Akt hören. Mhm. Wie verdreht er in seinem Denken war, auch was Selbstbestrafung und sowas angeht. Okay. Oder das ist einfach ein prätentiöser Vorwand für, ich bin einfach echt ein verdrehter Typ und habe ganz weirde Vorlieben. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher, wenn ich ehrlich bin.
Da weiß ich auch nicht so genau. Mhm. Und auch wenn
und setzt Kunststempel drauf, damit man sagt, ist okay.
Und darüber hinaus haben wir ja gehört auch, sorry, dass ich das Thema schon wieder aufmache, aber das ist einfach so, das ist für mich auch ein rotes Tuch, sag ich wie es ist, ganz ehrlich. Der ist so extrem religiös aufgewachsen, es war alles verboten, es gab nichts Schönes in seinem Leben, das hat er
vor
selbst gesagt.
Vor allem Sexualität, sehr verpönt.
Und jetzt mal ganz bescheuert, man weiß auch spätestens seit den Büchern und Verfilmungen von Dan Brown, dass es christliche Strömungen gibt, also ich sag jetzt einfach mal christliche, ich sag mal religiöse Strömungen gibt, in denen auch Selbstgeißelung tatsächlich zum zur Tagesordnung dazu gehört. Und dass man auch sich regelmäßig von den eigenen Sünden befreit, indem man sich eben selber schwierigen Situationen oder auch Schmerzen aussetzt, die man sich selbst zufügt und sonst was, ne? Vielleicht hat er auch so eine Art verdrehten Feminismus gelebt, dass er sich selbst bestrafen wollte, dafür zur Spezies Mann zu gehören oder so.
Habe ich auch überlegt, aber wait for it.
Ja, okay.
Seine feministische Ära nahm 1980 dann nämlich ein schockierendes und abruptes Ende. Seinen größten Coup landete Duncan nämlich mit Blind Date. mit dem er sich nicht nur nahezu internationale Berühmtheit, sondern auch viel durchaus berechtigte kontroverse Kritik sowie physische und psychische Schäden einhandelte. Duncan wollte sich nämlich einer Vasektomie unterziehen. Soweit, so gut, you do you. Aber zuvor wollte er noch Sex mit einer Leiche haben. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, reiste er nach Tijuana, wo er den Aufseher einer Leichenhalle mit Geld schmierte, damit er ihm einen weiblichen Leichnam zur Verfügung stellte. Die Durchführung der nekrophilen Handlung geschah unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es kann also niemand wirklich sagen, was genau oder ob überhaupt irgendwas passiert ist. Schließlich war Duncan ja alleine. Doch ließ er ein Aufnahmegerät mitlaufen und dieses Audio wurde dann in einer abgedunkelten Halle eines Lagerhauses einem Publikum vorgeführt und der Künstler sieht darin eine Demonstration dessen, wie Männer darauf konditioniert sind, emotionales Leid in Wut umzuwandeln. Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht wirklich.
Ich auch gerade.
Zumal, also ich habe mir das Audio angehört, weil das mein Job ist. In dem Moment kam gerade rein, also eine Freundin, bei der ich oft arbeite, kam rein und sagte, und, woran arbeitest du? Und
ja, wie erklärst du das?
What is my life? What is my life? Wirklich. Ja, man muss aber dazu sagen, dass auf dem Audio außer Rauschen nicht wirklich was zu hören ist. Denkbar unspektakulär. Not worth the click. Wirklich nicht. Jedenfalls ließ sich Duncan dann im Rahmen von Blind Date 2, wie angekündigt, vasektomieren. Und anschließend setzte er sich dann nach Japan ab, weil er eben wegen dieser Kontroverse rund um Blind Date in L.A. überhaupt nicht mehr normal leben konnte, weil der halt wirklich extrem verfolgt wurde und verurteilt dafür. Und es wollte auch kein Medium mehr, dass in der Künstlerszene irgendwie ein Ding war, darüber berichten und so. Und also der konnte weg. Danach, so war die allgemeine Auffassung. In seinem Statement zu der ganzen Aktion sagt er selbst, meinen letzten potenten Samen habe ich an einen Kadaver verschwendet. Die treibende Kraft hinter Blind Date war, dass ich entsetzt darüber war, dass es mir nicht gelungen war, der Frau, die ich liebte, den Beweis für meine Gefühle zu geben. Meiner strengen, calvinistischen und männlichen Erziehung folgend, wollte ich mich dafür auf die widerwärtigste Art, die mir einfiel, bestrafen. Mein einziges Ziel, meine Obsession war, mir selbst so viel Leid wie nur möglich zuzufügen. Ob ich das nun überlebte oder nicht, machte keinen Unterschied. Die Entscheidung, es öffentlich zu machen, traf ich, um zu zeigen, dass diese heftige Feindlichkeit mir selbst gegenüber bloß eine extreme Art von weit verbreitetem, gesellschaftlich unterstütztem Verhalten war, um ein Beispiel zu setzen, wohin eine solche Erziehung führen kann, um andere aufzufordern, ähnliche Charakterzüge an sich selbst zu hinterfragen und hoffentlich daraus zu lernen und es zu vermeiden, sich selbst oder anderen in diesem Maß Leid zuzufügen. Und weiter. Blind Date wurde aufgeführt, um mich selbst zu foltern, physisch und psychisch. Die Tonaufnahme der Sitzung in Mexiko wurde als Antwort auf das, was ich als eine allgemeine, durch die gesellschaftlichen Bedingungen geschaffene Situation ansah, veröffentlicht und um jede weitere Selbstfolter dieser Art, insbesondere psychische Selbstfolter, für jeden als kreativen Akt unnötig zu machen. Was für ein Märtyrer, dieser Mann. Diese Erfahrung, die Taten selbst, die Scham, die sie auslöste, die Isolation in Japan kurz danach, plötzlich in einer völlig fremden Kultur unfähig zu lesen, zu verstehen oder mit irgendjemandem zu kommunizieren, haben mich weit mehr gelehrt, als ich je hätte ahnen können. Infolgedessen hat sich meine Wahrnehmung der gesamten Existenz, einschließlich meiner eigenen, dauerhaft und grundlegend verändert. Diese Erfahrungen haben gezeigt, dass das Leben in all seinen Formen ein unglaublich reicher, zeitloser, kontinuierlicher Zyklus ist, in dem Tod und körperliche Existenz als Teil des Prozesses miteinander verwoben sind. Ich habe gelernt, mich selbst als einen mikroskopisch kleinen und unbedeutenden Teil dieses Prozesses zu sehen, während ich gleichzeitig die eigentliche Verkörperung und das Zentrum dieses Prozesses bin. Ich habe den Akt und die Erfahrung des Lernens als sinnlich und als eine Form von Schönheit verstanden. Seit Blind Date sind alle Formen meiner Arbeit darauf ausgerichtet, Fragen aufzuwerfen, so viel über mich herauszufinden, wie ich kann, ohne Angst oder Urteil und sie zu ermutigen, dasselbe zu tun. Denken Sie über mich, was Sie wollen.
Vielleicht gehst du mal zu einem Therapeuten, die helfen dir auch, Dinge über dich selbst herauszufinden und in deine Prozesse einzusteigen. Ich glaube nämlich auch, das ist nicht der Kunstbegriff. Ich glaube, Kunst, das ist jetzt nur meine bescheidene Meinung, aber wäre auch was sich durchzieht eigentlich auch durch die Sachen, die irgendwie wichtig und wertvoll sind. Mhm. Kunst ist für die Gesellschaft, die sie konsumiert.
Und nicht für den Künstler selbst.
Ja, und du natürlich ziehst du daraus auch sicherlich eine eigene Zufriedenheit vielleicht. Oder wenn der Effekt funktioniert, den du hast. Ne? Ich will jetzt nicht behaupten, dass Marina Abramović zufrieden war nach dieser Nummer. Aber ihr wisst, was ich meine. Du hast trotzdem ja einen Haken an der Sache, die du da gemacht hast. Mhm. Und es hat den bestimmten Effekt gehabt. Was ich höre da, ist ich. Und der wollte, das ist tatsächlich so, wie du sagtest, Dinge durchzuführen, um da einen Kunststempel draufsetzen zu können, was aber eigentlich nur der eigenen Aufarbeitung und der eigenen, ja nicht mal Aufarbeitung, der eigenen, ich fresse mich tiefer hinein in meine Muster.
In das eigene, ich pisse mir selbst in meinen Leidenspool und stelle mich dabei als unfassbar geil da. Ja.
Aber, also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch, also willst du mich die Fragen jetzt fragen?
Du hast sie gerade beantwortet,
okay,
würde ich
also
sagen.
Pass auf, ich würde aber trotzdem noch differenzieren zwischen den Kunstwerken.
Mhm.
Weil das erste.
Ach stimmt, wir haben noch Every Woman and Fallen
Only. Und da
Only.
Muss ich sagen, also Every Woman kann ich noch nachvollziehen. Voll. Allerdings ist trotzdem die Frage, inwieweit, ich weiß nicht, wie der Typ aussieht, inwieweit kann sich ein Mann so überzeugend als Frau verkleiden, also wirklich verkleiden. Ich sage nicht im Sinne von, ich habe eine geschlechtliche Identität oder sonst irgendwas, ja? Sondern verkleiden. Ein Mann, der sonst als Mann lebt. Wie kann derjenige sich so verkleiden, dass es so überzeugend ist?
Und ich glaube, es fängt ja auch schon bei Körpersprache an. Ne?
Genau.
Das sagen ja super viele Psychologen, die so ein bisschen untersucht haben. Es gibt ja durchaus, sage ich mal, gewisse Punkte, die es wahrscheinlicher machen, dass du potenziell Opfer werden könntest. Das kann deine Körperhaltung sein.
Ja.
Also sowas.
Und dazu kommt auch noch, also ich wollte damit einfach nur in Frage stellen, inwieweit ein Mann, der sich
das
einfach als Frau verkleidet, eine
so,
repräsentative Erfahrung machen kann.
Ja, er wird wahrscheinlich dann häufiger belästigende Erfahrungen gemacht haben, als wenn er einfach als er über die Straße geht. Aber inwiefern repräsentiert das wirklich das, was Frauen wieder.
Und jetzt mal ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Das ist auch noch wieder so eine Sache. Wenn der Typ sich verkleidet hat, dann haben wir weit weg Begegnungen vielleicht oder sowas, ja? Aber wenn du doch näher dran gehst, dann erkennst du das doch, dass sich da als ein Mann, als eine Frau verkleidet hat. Das heißt, sämtliche Barsituationen, die alle anderen, alle Mädels, die uns zuhören, wahrscheinlich schon zigmal erlebt haben, wird der überhaupt nicht erlebt haben.
Ja.
Das sind so alles so Sachen, weißt du, so Face-to-Face-Erfahrungen oder sowas, wo eine Stimmung umschlägt oder wo man dann plötzlich eine Unterhaltung führt, die man eigentlich so gar nicht führen wollte oder sowas. Das ist ja sicher nicht passiert. Deswegen würde ich da auch sagen, netter Gedanke, aber kann weg.
Mhm.
Die zweite Nummer check ich überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Und die dritte Nummer kann eh weg.
Ja. Ich muss sagen, also jetzt gerade zu Every Woman und Women Only hatte ich ja schon was gesagt, wie ich das sehe. Blind Date oder seine Stellungnahme zu Blind Date ist meiner Meinung nach einfach nur prätentiöses Gerede, was bei mir in erster Linie die Frage aufwirft, ob John Duncan trotz seines kritischen Denkens und seiner hinterfragenden Natur vollkommen frei von Ethik und Moral ist, denn darüber, dass jede Leiche mal ein lebender Mensch war, mit einer Persönlichkeit, mit einer persönlichen Geschichte, mit Freunden, mit Familie, einem Wert und einer Würde, die meiner Meinung nach auch über seine Lebenszeit hinaus unantastbar
ist.
Da
haben wir es wieder.
Ja, darüber scheint er sich absolut keine Gedanken gemacht zu haben. Und ja, ich verstehe das, wenn Leute sagen, wenn tot, dann Stück Fleisch. Trotzdem, Kunst hört für mich da auf, wo eine Einwilligung einer anderen Partei nicht eingeholt oder missachtet wird. Und die wurde definitiv nicht eingeholt. Wenn du irgendeinen armen Menschen, der in Tijuana in einem Leichenhaus arbeitet, mit Geld schmierst.
Nee.
Und darüber verliert er halt kein Wort. Wie egozentriert kann man sein?
Naja, das ergibt sich ja auch aus seiner Stellungnahme, die er danach zu seinem.
Ja, aber die ist halt denkbar egozentriert.
Ja, das meine ich ja. Das ergibt sich ja auch aus,
wie er darüber denkt, also das wirkt ja so, als hätte er daran gar keinen Gedanken verschwendet. So, und das finde ich verwerflich.
Ja.
So. 2014 folgte dann noch ein weiteres sehr kontrovers diskutiertes Werk, bei dem man sich erneut die Frage stellen darf, ist das Kunst oder kann das weg? Wie weit darf Kunst gehen? Die Darbietung war eine Zusammenarbeit zwischen Duncan und dem Künstler Brian Lewis Saunders und trägt den Titel Under the Influence of Torture, also unter dem Einfluss von Folter. Und der Name verrät eigentlich schon alles. Nur hat es hier wenigstens eben das Einverständnis der anderen Seite gegeben. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt wieder sagen, das darf bleiben, weil dann hätten wir unsere Hypothese zumindest bei diesen Beispielen bestätigt. Und zwar hat sich Saunders im Vorfeld schon auf verschiedenste Art und Weisen foltern lassen, zum Beispiel durch Waterboarding, Schläge mit Holzstöcken und mit einem Taser. Das alles wurde gefilmt und während dieser Live-Performance saß Saunders dann auf einem Foltergerät, das dem von der iranischen Geheimpolizei SAVAK verwendeten Apollo-Stuhl nachempfunden wurde. Und er hatte einen Metalleimer auf dem Kopf, der den Klang seiner eigenen aufgezeichneten Schreie aus den vorangegangenen Folter-Sessions, die über einen 1000 Watt Subwoofer abgespielt wurden, für seine Ohren lauter machen sollte. Das ist wohl eine sehr beliebte Foltermethode. Und Saunders Aufgabe war es, die Regeln der Genfer Konvention aus dem Gedächtnis zu rezitieren, während Duncan Oszillatorfrequenzen über den Subwoofer abspielte und ein 5 Millionen Volt Taser sowohl mit Saunders entblößter Haut als auch mit dem Metallstuhl, an dem er festgeschnallt war, in Kontakt brachte. Das Ganze ging so lange, bis Saunders unkontrolliert das Zittern anfing, kein Wort mehr sprechen konnte und eigentlich nur noch schrie, bis er dann schlussendlich von der Bühne getragen werden musste, womit die Veranstaltung dann endete. Zweck der Darbietung war es, die Grausamkeit von Folter zu verdeutlichen und für die Abschaffung dieser zu appellieren. Vor allem im Kontext eben von Kriegsgefangenen, daher auch das Rezitieren der Genfer Konvention, bei der es sich ja um ein zwischenstaatliches Abkommen handelt, das für den Fall eines Krieges Regeln für den Schutz von Personen setzt, die nicht an den Kampfhandlungen teilnehmen und ist damit eben eine essentielle Komponente des humanitären Völkerrechts. Hier muss ich sagen, I get the point. Sehe ich.
Aber. Weißt du, wer nicht beteiligt war? Beziehungsweise wer nicht derjenige war, der da gelitten hat?
Der Künstler?
Ja, ja, ich weiß. Das wollte ich nur mal einmal sagen. Also ja. Es ist halt wieder, also John Duncan hat nicht gelitten in dieser Situation.
Du hast vollkommen recht.
Wer da eine durchaus schockierende, aber sicher mit einem hehren Gedanken ausgestattete Installation gemacht hat, ist der Saunders.
Ja.
Und das, also
ja, und das, also aufs Publikum wird sicherlich auch einen Effekt gehabt haben. Das Ganze wurde auch wieder auf Video aufgezeichnet. Kann man sich auf John Duncans Website angucken in ganzer Länge. Und ja, ich glaube schon, dass wenn man sowas mal live mit angesehen hat, das rüttelt den Betrachter in jedem Fall wach. Also, und ich glaube schon, dass dieser Schock über das Gesehene auch ein gewisses Umdenken bewirken kann. Aber ich glaube eben nicht, dass man mit dieser Aktion wirklich die Leute erreicht, für die diese Botschaft bräuchten,
da
oder?
Das würde ich eingeschränkt so betrachten. Okay. Weil du ja auch theoretisch, wenn du zum Beispiel eine friedliche Demo machst oder sowas, auch nicht direkt bei Politiker XY vor der Tür stehst. Und der ist auch nicht direkt damit konfrontiert. Und wenn du hier demonstrierst gegen etwas, was in einem ganz anderen Land stattfindet, zum Beispiel,
so ein Zeichen
auch
setzen.
Nicht. Aber ich glaube, dass viele Dinge, dass das schon, wenn sowas größere Wellen schlägt, dass das schon viele Menschen erreicht und ein Umdenken in vielen Köpfen stattfindet und das bringt eine andere Welle ins Rollen. Also ich glaube, dass es nie ein Tropfen auf dem heißen Schein, ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, ein Zeichen zu setzen in irgend so einer Form. Und da ist es ja schon so, also der Saunders hat ja wirklich massives Leid in Kauf genommen, um dieses Experiment darzustellen und um den Zweck zu verfolgen, den er damit im Sinn hatte. Und das finde ich schon respektabel. Und
das
ich glaube, das ist so eine Art, ich finde es halt krass so. Es gibt Menschen, die machen so eine, das ist der Unterschied übrigens zwischen dem einen Typen und dem anderen.
John Duncan und Saunders.
Ja. Der eine macht eine Selbstaufgabe, mit der er seine Muster befriedigt. Der andere, ohne über den jetzt mehr zu wissen, ne? Also den Saunders. Aber er macht eine Selbstaufgabe, um ein Ziel zu verfolgen, indem er ein Zeichen setzen möchte. Und das hat wieder Auswirkungen auf die Gesellschaft. Vielleicht ist er auch Masochist
und Duncan Sadist. Man weiß es nicht.
Ja, aber Duncan ist ja auch Masochist.
Oh, ja, stimmt.
Ne?
Ja,
also,
auch.
Ich meine, gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwie
also sagen
zwei
wir,
Seiten, aber ja, also bla bla. Ne?
Ja, dies, das, aber... Ja, verstehe ich. Und du hast auch sehr anerkennend geguckt, als ich erwähnt habe, dass Saunders eben währenddessen die Genfer Konvention frei rezitieren
ja,
sollte.
Ja, voll. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht.
Ja, aber das ergibt einen Sinn.
Das ergibt einen Sinn. Und das ist halt, also da schlagen wir den Bogen irgendwie.
Ja.
Ja.
Ja. Das war unsere heutige Ausstellung. Das waren alle Ausstellungsstücke, die ich uns heute mitgebracht habe.
Wow.
Aber um das Ganze so ein bisschen zu einem Abschluss zu bringen, dachte ich, hören wir uns auch nochmal an, was jemand vom Fach dazu sagt und wie er das ein- oder sowas begründet, solche Werke und die einordnet. Cozy Fanny Tutti, keine Ahnung, so nennt sich der Herr. Und er kommentierte eben den Umgang mit Schockkünstlern wie John Duncan mit den Worten, Künstler müssen gegen institutionalisierten oder unternehmerischen Druck sowie karrieredienliche Attitüden antreten, um die Integrität und Reinheit ihrer Kunst zu behalten. Soweit so gut. Radikale Kunst wie die von John Duncan ist eines der Mittel, mit dem wir als menschliche Wesen an die Bedingungen unserer manchmal unvorstellbaren Aktionen kommen und daher dazu befähigt werden, uns weiterzuentwickeln. Ist kryptisch formuliert so ein bisschen.
Das heißt, wenn wir als Konsumenten und Konsumentinnen so etwas betrachten, dass wir dann mit unseren eigenen Grenzen konfrontiert werden?
Ich denke auch, ja.
Das macht Sinn.
Ja.
Aber das sehe ich trotzdem nicht in seiner Performance. Also ich sehe das nicht bei seinen.
Also ich werde mit meinen Grenzen konfrontiert.
Das auch, ja, aber doch nicht.
Aber ich sehe den Mehrwert nee,
genau,
daraus
der Mehrwert
nicht.
Ist nicht.
Aber Frage, es muss kurz einen Mehrwert haben?
Nee, aber ich glaube, dass das, was mit künstlerischer Integrität bei solcher Performance-Kunst, extremer Performance-Kunst gemeint ist, dass das der Mehrwert ist.
Ja, stimmt.
Ich glaube, dass der Begriff künstlerische Integrität schon eine Bedeutung an sich hat, die einen gewissen Mehrwert deiner Kunst einschließt.
Mhm.
Aber trotzdem zu deiner Frage, muss Kunst einen Mehrwert haben? Kunst hat immer einen Mehrwert, wenn es eine einzige Konsumentin gibt.
Du hast recht.
Die Kunst zu schätzen weiß.
Du hast recht, ja.
Ja. Ist das nicht ein schönes Schlusswort?
Wahnsinnig.
Hammer.
Ich bin richtig, richtig stolz auf dich gerade. Meine Güte.
Oh, ich habe gerade auch gedacht, Mensch.
Word. Wir hören jetzt auf. Nein.
Nein.
Nein, nein. Ein bisschen was haben wir noch. Aber ja, wie ihr seht, der Kunstbegriff ist weit gefächert und bewegt sich manchmal auch auf der Schwelle zwischen legal und illegal. Und manchmal überschreitet er diese Schwelle auch. Hast du ein Lieblingskunstwerk?
Ich bin eine richtige Kunstbanausin.
Ich auch, aber ich glaube, das ändert sich jetzt. Ich habe Blut geleckt.
Ich wirklich. Also das Ding ist, weißt du, ich bin so jemand, ich kann so mit abstrakten Sachen gar nichts anfangen. Zeig mir eine Kunstausstellung, wo jemand geil gemalt hat. Dann sage ich, boah, toll gemalt.
So, technisch
ich erkenne,
top.
Was es ist. Wunderschön. So.
Ja, Kunstbanausen sind ja immer super flabbergasted, wenn die Hyperrealismus
ja,
gehen.
Genau. Das ist so. So bin ich.
Oh,
that's
so ein fotorealistisches Auge, da fliegt
ja,
denen,
genau.
Da fliegt
so,
denen der Hut weg.
Das bin ich. Das bin ich etwa. Ja? Also, so.
Ja.
Wow, das ist ein tolles Foto, das habe ich gemalt. Was?
Oh mein Gott.
Ja, genau. Und dann gehe ich an hier, weiß nicht, Edward Munch vorbei oder so und denke, oh, dear.
Trash.
So, also, weißt du, es tut mir leid, Leute, ehrlich. Ihr dürft mich dafür gerne verurteilen. Ich bin da, also da bin ich auch wirklich ganz schmerzlos, vollkommen okay. Aber ich bin echt eine Kunstbanause.
Okay.
Ich habe nichts,
ja.
Keine, nee.
Also, ich habe ein Lieblingskunstwerk, beziehungsweise muss ich aber vielleicht auch nochmal überdenken, und wenn ich mich jetzt nochmal mehr mit der Marina beschäftige. Aber bis dato war mein liebstes Kunstwerk Can't Help Myself. Den hast du bestimmt schon mal gesehen. Das ist auch von zwei chinesischen Künstlern, Sun Yuan und Peng Yu. Und das ist ein Roboter, das ist so ein Arm.
Der immer versucht, das Blut aufzuwischen.
Die rote Flüssigkeit.
Ja, das kenn ich.
Und sich, genau. Den mag ich sehr. Also es ist halt so ein Roboterarm, der sich halt eben so tänzelt und frei bewegen kann und um sich herum um die eigene Achse dreht. Und aus seinem Kern tritt halt die ganze Zeit so eine rote Zelluloseflüssigkeit. Und er ist halt im Wesentlichen seine ganze Lebenszeit damit beschäftigt, diese Flüssigkeit zusammenzukehren, die aber natürlich immer wieder rausläuft.
Also und auch ist, mehr wird.
Und auch, das ist eine Sisyphos-Arbeit. Und mit diesem Roboter wollten die Künstler eine kritische Reflexion über moderne Themen wie Migration, Überwachung, Autoritarismus und über Technologie selbst anregen. Und tragischerweise hat der Roboter 2019 seinen Kampf verloren und ist kaputt gegangen. Und er konnte seiner roten Flüssigkeit zeitlebens nicht Herr werden. Und ich muss sagen, das resoniert irgendwie in mir, weil das, also ich persönlich sehe darin einfach die vergebliche Bemühung, menschengemachte Probleme zu lösen und auch irgendwo, dass sich die menschliche Geschichte halt immer wiederholt irgendwie und dass wir Fehler machen, damit Probleme verursachen, die wir aber nicht lösen können und wir können aber auch nicht aufhören, diese Fehler zu begehen. Und das kannst du auf jedes Individuum und auf jeden kleinen, noch so kleinen Kosmos beziehen. Halt dieses can't help myself, wie aber auch eben aufs große Ganze.
Und das ist auch irgendwie ein klassischer Fall von Markierung fehlt.
Hey, don't make, mach's jetzt nicht persönlich
nein,
hier.
Nein, du kannst ja rausschneiden.
Nein, lass es drin, du kannst es erklären. Okay. Ich wollte nur sagen, Entschuldigung.
Nein.
Was bin ich hörend?
Nein, das war dieses Symbolbild, ja, ne? Haben wir das mal erzählt?
Hey, du willst kannst du das erzählen.
Okay, also Denise hat mal so scherzhaft gesagt, aber es ist halt wirklich, man kennt diese Situationen im Leben, ne?
Ja, also ich bin krasser Prokrastinator,
und,
muss man sagen. Und schieb vieles auf.
Wir fuhren eine Straße lang und an der Seite fehlte halt, also die Markierung war so unterbrochen, ne? Die Straßen vom Standstreifen, die Straßenmarkierung. Und anstatt dass man diesen Streifen neu gezogen hat, hat man Schilder alle paar Meter hingestellt, wo drauf stand, Markierung fehlt.
Ja, das war nicht das Straßenverkehrsamt, das war Kunst.
Ah,
wenn wir das fotografieren, dann hätten wir ein Kunstwerk erschaffen und ein Meme.
Mann.
Ja, auf jeden Fall repräsentiert das halt auch manchmal meine Lebensphilosophie, aber ein I can't help myself Problem, dass ich eben, wenn ich Dinge vor mir herschiebe, dass ich halt ein Schild aufstelle, wo ich draufschreibe, du musst es machen, anstatt es einfach direkt zu machen.
Aber, weißt du, ich glaube, das ist ja gar nicht nur auf dich bezogen, sondern generell, man hat immer so Situationen,
ja,
Leben,
das stimmt,
wo man gewisse Dinge vor sich herschiebt, die super unangenehm sind, so Eat the Frog-Situationen, die du dann nicht durchziehst, aber anstattdessen schreibst du sie einfach noch dreimal auf deine To-Do-Liste oder nimmst sie wieder mit in die nächste Woche, Die Markierung fehlt, aber du ziehst sie nicht nach. Ja. So, ne?
Ja. Ja, also can't help myself resoniert zuweilen in mir und erkenne ich in unserer Welt einfach ganz, 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 ganz oft, finde ich, ist eine coole Installation gewesen. Ich weiß nicht, ob sie noch steht und dass der jetzt einfach halt sich nicht mehr bewegt. Ja. Ja.
Wow.
Das war eine bewegende Ausstellung. Oh, das war eine auditive Führung durch ein Kunstmuseum. Wie cool ich diese Folge finde. Not to toot my own horn, aber
toote doch einfach dein own horn.
Ja, aber das war cool. Also es hat mir Spaß gemacht.
Ich fand es auch richtig cool. Es könnte tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen werden, weil ich glaube, dass es so ungewöhnlich ist. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich danke dir für diese virtuelle Führung.
Super,
ich habe richtig Freude dran gehabt. Also auch auf eine ganz perfide Art und Weise natürlich, aber also nicht, dass meine Freude perfid. Nein, ich hatte, also ihr wisst, wie ich das meine, ne? Ich bin natürlich nicht erfreut über die Dinge, die passiert sind. Das habt ihr gehört in der Situation, aber es hat trotzdem was wirklich, wirklich richtig cool und super spannend. Vielen Dank.
Das freut mich. Ja, ich hatte auch wirklich jetzt Spaß bei der Aufnahme. Während der Recherche habe ich manchmal ein bisschen den Glauben an die Menschheit verloren.
Glaube ich.
Mehrfach.
Dir?
Aber ich würde sagen. Das Endprodukt, das war es wert, das kann sich hören lassen. Ich fand es super. Es hat mir auch geholfen, nochmal mit einer anderen Person in den Austausch zu gehen und zu zweit darüber zu reflektieren und zu diskutieren.
Mega spannend. Ich hatte auch gar nicht mit so einer moralischen Lehrstunde gerechnet.
Ich auch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ausartet halt wirklich, ne? Aber ja, es hat viel Spaß gemacht. Und wer weiß, ey, vielleicht finde ich auch, wenn ihr auch Spaß an dieser Folge hattet, dann meldet uns das auf jeden Fall zurück, weil ich bin mir sicher, ich finde noch mehr. Also.
Oh dear, hinterher wird das eine neue Reihe.
Soweit will ich mich nicht aus dem Fenster nehmen. Ich weiß nicht, wie viel es da wirklich gibt, was erwähnenswert ist. Aber ja, meldet uns gerne in den Kommentaren zurück, wie euch diese Folge gefallen hat und wie ihr die einzelnen Werke bewertet. Ich werde vielleicht wirklich in die Folgenbeschreibung einmal eine kleine Legende hin machen mit Installation A, B, C, D und dann schreibe ich euch dahinter, was ist und dann könnt ihr vielleicht in den Kommentaren Bezug darauf nehmen.
Das wäre cool.
Was ihr wozu denkt. Ja, das würde mich sehr freuen. Auf Instagram findet ihr uns unter podcast.stimme im Kopf. Auch auf TikTok, da hängen wir immer ein bisschen hinterher mit dem Gedöns, aber da werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar TikToks zu den einzelnen Kunstwerken machen und die da vorstellen. Und genau, ansonsten, wir gehen auf Tour.
So ist es, ich wollte es gerade sagen, aber du hast es selbst gesagt.
Ich habe es selbst gesagt, ja. Ich habe die Daten wie immer nicht im Kopf, die stehen aber auch auf Instagram. Es gibt jedenfalls noch Tickets. Wo es die gibt, das verlinken wir euch in der Folgenbeschreibung. Und da seht ihr dann natürlich auch, welche Termine es gibt.
Genau.
Ja, wir sind in Berlin, Hamburg, Köln, Mülheim an der Ruhr.
So ist
That's
es.
It. Ja.
So ist es.
Und wir würden uns sehr freuen, euch
sehr,
da zu sehen.
Sehr, sehr würden wir uns freuen.
Jawohl.
Kommt vorbei. Wir haben auch schon eine ausverkaufte Show. Ein paar weitere sind so an der Grenze.
Wir haben zwei ausverkaufte Shows.
Zwei ausverkaufte Shows?
Ja, Hamburg und Köln. Nur Hamburg haben wir einen Zusatztermin
Ach
gekriegt.
Ach ja, richtig. In Hamburg haben wir einen Zusatztermin. Aha. Das heißt, ihr seid da. Wir müssen auch kommen. Wir steigen.
Wir müssen auch kommen.
Ja, das heißt, ich werde das nie vergessen, dass du zu mir gesagt hast, da sind Tickets verkauft, da kommen Leute, das heißt, wir müssen da auch hin.
Jetzt müssen wir da auch hin. Ich bin nur nervös.
Ja,
ja.
Wir starten in 2-3 Wochen in unsere Vorbereitung.
Mhm.
Wir haben uns eine Woche geblockt, in der wir uns nur damit beschäftigen werden, was es in diesen Tourtagen für euch auf der Bühne zu
Richtig.
Hören gibt.
Wir gehen mit einem True-Crime-Fall an den Start.
Ja, es wird interaktiv, es wird keine Themen berühren, die ganz, ganz schwierig
Wir wollen nicht,
sind.
Dass wir ganz niedergeschlagen daraus
genau,
gehen.
Genau.
Ne? Ja.
Wir wollen ein möglichst unterhaltsames Programm für euch auf die Beine stellen, aus dem wir mit einem guten Gefühl und einer guten Unterhaltung rausgehen.
Aber auch ordentlich Spannung dazwischen.
Auf jeden Fall, sowieso.
Ja, ganz viel Atmosphäre.
Wir bleiben
Ambiente.
Uns natürlich auch treu und so, aber wir wollen euch natürlich auch ein bisschen mit einbeziehen.
Genau, so machen wir das.
Jo.
Okay, dann hoffe ich und Pia bestimmt auch.
Ich auch.
Dass wir uns in 14 Tagen hier wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher.
Es ist gefährlich da draußen.